Die Kunst der Unvernunft. Ich bin Sebastian Stix und das hier ist Folge 21. Alesa hat mich besucht, ihren Sub neben sich auf dem Boden platziert und dann haben wir natürlich geredet. Ihr Sub hatte übrigens Redeverbot und kein eigenes Mikrofon, aber ich habe natürlich trotzdem versucht, ihn zu irgendeinem Kommentar zu verführen. Alesa lebt in einer sogenannten FLR-Beziehung, was im Grunde bedeutet, sie hat das Sagen im Haus, 24/7 für Fortgeschrittene, sage ich dazu. Wie man BDSM entdeckt, wenn es noch gar kein Internet gibt, wie das funktioniert, wenn man nicht mehr super jung ist und der Körper so langsam rumzickt und wieso das Ding der Woche Batterien braucht, das erfahrt ihr gleich. Irgendwie hat sie es geschafft und ich habe dann irgendwie dazu eingewilligt, dass sie bei mir irgendwas abbindet. Ich war dann aber natürlich doch zu feige dazu. Muss ich aber trotzdem mal erwähnen, diesen schwarzen Moment. Eine kleine Premiere gibt es auch noch. Wenn ihr ganz genau hinhört, könnt ihr das Podcast sowie leise Fluchen hören. Da ich die Stelle nicht suchen mag, könnt ihr das selber tun und bei Instagram gerne den Timecode in den Kommentaren posten. Ja, die Geburtstagsfolge ist ja erst ein paar Tage her, deshalb ist diese Einleitung hiermit beendet und los geht's mit Folge 21. Bei mir auf der Couch und vor der Couch sitzen Alesa und ihr Partner. Hallo Alesa.
Hallo Sebastian.
Schön, dass du hier bist.
Gerne.
Wir haben gegessen, wir haben getrunken. Jetzt sitzen wir vor einem völlig überheizten Kamin.
Sehr überheizt, das ist sicherlich Absicht.
Nein, ich möchte natürlich, dass du dich absolut wohlfühlst. Du bist 53 und kommst aus Hannover.
Das ist richtig.
Sehr gut, jetzt haben wir schon mal die Metadaten. Ja, ich wollte ja unbedingt gerne mit dir aufnehmen. Das ist aber schon ein halbes Jahr her, dass ich das mal erwähnt habe. Weil für mich persönlich bist du jemand, der, seitdem ich in die Szene gegangen bin, der schon immer da war. War auf meinen ersten paar Stammtischen, da gab's dich.
Das kann an meinem Alter liegen.
Wie lange bist du dabei?
Da muss ich jetzt zurückrechnen.
Ja, bitte.
Dabei möchtest du da wissen, wann ich angefangen habe, wann das erste Mal so meine ersten SM-Neigungen aufgetaucht sind, an die ich mich erinnern kann?
Ja, bitte.
War ungefähr 17 Jahre alt, da fand ich das normal, dass man ein bisschen rumprobiert und habe da mit meinem damaligen Freund die Eier und den Schwanz abgebunden und dachte damals, sowas ist normaler Sex, das machen alle irgendwie, ist ja auch ganz nett, so abgebundene Eier und Schwanz. Und hab das auch gar nicht weiter hinterfragt, ob das andere so machen oder nicht. Und damals gab es ja auch noch kein Internet, wo man nachschauen konnte, ob andere das machen oder nicht. Und meine Partner, die fanden das alle entweder soweit ganz gut oder aber sie haben es mitgemacht oder fanden es richtig gut.
So, damit habe ich schon mal das erste Ding, was ich unterschlagen habe, ist schon mal raus. Du bist Femdom.
Ja.
Und zwar, also für mich, in meiner Wahrnehmung, mit Leib und Seele. Schon immer für immer.
Wahrscheinlich ja, man soll ja nie sagen, aber die Wahrscheinlichkeit ist schon sehr gering, dass ich in diesem Leben nochmal irgendwann die Seite wechsle.
Wenn es soweit ist, sag Bescheid.
Mach ich, kriegst du mit.
Okay, du hast ihm das Zeug abgebunden, einfach aus Spaß, aus Rumblödeln oder weil du sagst, also wie kommt man da drauf, wenn du jetzt sagst, kein Internet, keine Medien, die dir jetzt eine Vorlage liefern?
Also, man hat irgendwo Schnürsenkel rumfliegen und dann guckt man, was kann man mit einem Schwanz und mit Eiern und einem Schnürsenkel zusammen machen.
Was hat denn der Kerl dazu gesagt?
Der fand das cool.
Oh, Glück gehabt, würde ich sagen.
Ja.
Okay, was macht man dann? Ich meine, dann hat man das gemacht, dann kommt ja bestimmt Level 2.
Es ist so, dass ich schon immer gerne Feste angefasst habe, schon immer gerne bestimmt habe und schon immer gerne auch gesagt habe, wo es lang geht. Und so war das natürlich auch im Bett. Mein BDSM ist auch ganz sicherlich sehr sexuell. Also das ist schwierig für mich zu trennen. Und oder mein erfüllender BDSM, der mir so richtig gut tut, hat etwas mit Sexualität zu tun, mit meiner Sexualität. So hat sich das dann entwickelt, dass man irgendwann die Lust kontrolliert und bestimmt wann, wo und wie.
Jetzt gehst du ja schon in die Vollen rein.
Das war aber schon auch damals so.
Das war also direkt so ein zentrales Ding für dich.
Ja, Bestimmungen, klar.
Gibt es einen Moment, wo du sagst, okay, jetzt hier Schwanz abbinden, okay, das ist jetzt, das macht man, das ist dann einfach ausprobieren. Gibt es denn sowas, wo du sagst, Mensch, das war so eine bewusste, ich nenne es jetzt mal Session?
Ja, die gab es aber viele, viele Jahre später erst. Also vorher habe ich einfach nur das gemacht, auf was ich Lust hatte. Und ohne Einflüsse von Internet hat man das natürlich nur das, was man so in seinem Kopf hat und das, was man denkt, dass das normal ist. Und was natürlich auch ein Partner mitträgt.
Ja, und der hat ja genauso viel Ahnung dann und dann macht man halt, was Spaß macht.
Ja, oder was ich ihm vorgegeben habe.
Gut, irgendwie wird es ihm ja Spaß gemacht haben oder die Alternative war nicht attraktiv.
Also, wie du ja schon gesagt hattest, bin ich eine Femdom. Sadismus gehört sicherlich auch zu mir, ein Quäntchen. Aber in erster Linie bin ich dominant. Und dieses Bestimmende, das habe ich, wie gesagt, ja schon immer gehabt. Und ich glaube, es gibt einfach unterschiedliche Menschen, die das gut finden und andere finden es halt gar nicht gut. So kommt es natürlich, dass ein Mann, der mich gut findet, tendenziell eine Frau auch mag, die bestimmend ist. Das heißt, man findet sich so dann schon auch ein bisschen automatisch, weil ein Mann, der gerne selbstbestimmt, der wäre sicherlich nicht sehr lange mit mir zusammen gewesen.
Wenn ich keine Einflüsse von außen habe, kann ich nicht viel freier und viel schöner agieren, weil ich eben nicht dieses Regel-SSC-Konstrukt um mich rum habe.
Ja, das ist so. Man hat aber dafür zum Beispiel auch keine äußeren Anreize durch das Internet. Das beschränkt natürlich auch etwas. Das heißt, manchmal können ja auch Bilder oder Filme oder Gespräche anregen und man stellt fest so, ach, das ist ja eigentlich auch ganz nett, das könnte man ja mal ausprobieren. Das heißt, die eigene Fantasie ist natürlich auch begrenzt. Es hat was sehr Kontinuierliches und das ist auch was sehr, sehr Schönes, wenn so sehr viel immer sehr gleich ist. Dann weiß man in der Beziehung auch, weiß jeder, wo sein Platz ist und wo er hingehört. Und man muss das auch nicht ausdiskutieren oder besprechen.
Klingt ja langweilig.
Total langweilig, aber sehr, sehr schön und sehr harmonisch.
Das heißt aber, es gab irgendwann diesen Umbruch von ich mache mein Ding oder wir machen unser Ding zu, oh, Informationen.
Genau.
Wo kamen die denn her, die Informationen?
Das war in der Tat mit Einzug mit Internet oder mit dem Internet. Da ist man irgendwann zufälligerweise auf so ganz komische Seiten gekommen. Und die fand man spannend. Damals gab es eine Webseite, die nannte sich Zart Hart.
Oh ja, die kenne ich noch.
Ja, die war toll.
Ja.
Und man hat sich sozusagen so ein bisschen herangetastet und ich war dann auch ganz erschrocken und habe dann so gedacht, bist du jetzt sowas wie eine Domina, wenn du so Sachen machst? Und hab dann irgendwann meinen Mann dazu geholt an den Rechner und hab gezeigt, guck mal, ich glaube, wir sind ein bisschen anders. Und dann sagte er, nahm mich in den Arm und sagte, ja, und das ist schön so. Und damit war also klar, dass wir vielleicht doch ein bisschen anders Sexualität leben, aber es war schön.
Das war für euch ganz normale Sexualität. Also ihr habt gar nicht wahrgenommen, dass ihr was anderes macht. Das kann ich mir gar nicht vorstellen.
Wir Nein.
schon mitbekommen haben, dass ihr irgendwie ein bisschen mehr treibt als die, ich sag mal, Nachbarn.
Sicherlich war ich schon immer vielleicht sexuell aktiver als vielleicht die Nachbarin. Aber das war jetzt ja auch nicht so ungewöhnlich.
Was genau?
Na, dass man vielleicht aktiver war als andere. Man hat ja früher auch nicht so mit Freundinnen oder so dann darüber geredet, ja, wie machst du das denn genau und erzähl mal. Das war mehr so eine eigene Geschichte, eine Beziehungsgeschichte.
Das ist viel weiter unten auf meinem Spickzettel. Wir haben ja heute das Thema FLR, also Female-Led Relationship. Mhm. Oder auch, wenn die Frau sagt, wo es lang geht.
Genau.
Da habe ich aufgeschrieben, wie früher nur andersrum. Und kommt die Besonderheit daher, dass man eine Gesellschaft, eine Umgebung um sich herum hat, die eben eigentlich sagt, ja, der Mann führt ja in der Beziehung?
Ich weiß nicht. Also ich kenne durchaus auch Beziehungen, auch von Älteren, wo die Frau das Sagen hat. Also ich finde das gar nicht so ungewöhnlich. Wenn ich so überlege, meine Tanten und Da waren durchaus die Frauen diejenigen, die den Ton angegeben haben. Manchmal etwas leiser, im Hintergrund mehr. Das heißt, der Herr des Hauses hat bestimmt, wie es zu sein hat, aber mit einem Blick immer zur Gattin und ob sie das auch absegnet und ob das okay ist. Also dieses Rollenbild habe ich durchaus familiär erlebt.
Das heißt, das ist ja eigentlich gar nichts Besonderes gewesen.
So besonders nicht, außer vielleicht, dass das Rollenbild zum Beispiel bei meinem Vater und meiner Mutter etwas anders war. Da war das etwas umgedreht. Also mein Vater war da eher die dominante Seite und meine Mutter die dienende, sage ich mal.
Muss das in Beziehungen immer so sein, dass es einen Part gibt, der eher dient und der andere, der eher ja, führt, um es mal sehr nett auszudrücken?
Nein, muss es nicht, aber bei mir ist es so.
Okay, genau. Und jetzt ist ja die Frage, wenn das früher so normal war, das muss ja irgendwo gewachsen sein, dieses Bewusstsein dafür, hier mache ich was Besonderes und das mache ich auch noch besonders gut.
Das kam dann mit der Zeit, in der ich mich ausprobiert habe. Das heißt, mit Internet gab es auf einmal auch Möglichkeiten, andere Kontakte zu finden oder sich auszutauschen. Und das habe ich auch gemacht, ja.
Ist das denn, wenn man plötzlich auf den ersten externen Perversen trifft?
Spannend.
Erzähl doch mal.
Das erste bewusste Date war so, dass man sich online kennengelernt hat. Ich habe früher durchaus gerne geschattet. Man hat sich kennengelernt, man hat sich gemocht. Er kam aus Berlin, ich aus Hessen damals. Und man wollte sich kennenlernen und vielleicht auch für mehr. Also mehr bedeutet in dem Fall eine Beziehung führen vielleicht.
Das heißt, das war nach deinem Mann?
Ja, es war, als wir schon in Trennung waren. Es war so, dass wir ganz bewusst auch zwei Hotelzimmer gebucht haben. Und das war ganz klar, dass wir uns ganz seriös treffen und nichts Sexuelles machen. Weil wenn, dann würden wir das dann beim zweiten Besuch machen.
Habt ihr das geschafft?
Nein. Und bis zu diesem Treffen haben wir natürlich auch viel geschrieben oder telefoniert und haben da den Kulturkalender rauf und runter geschaut, was es so da gibt. Und da gab es ein Theaterstück, das nannte sich Bittersweet. Und es gab damals, ich weiß gar nicht, ob es die heute noch gibt, eine Seite aus der Schweiz, die Bittersweet sich nannte. Und ich habe dann ein bisschen lächeln müssen, was er gemerkt hat und nachgefragt hat. Und dann habe ich so ein bisschen rumgedruckst und habe gesagt, ja, ich mag da auch noch ein bisschen was anderes. Finde ich ganz nett, das eine oder andere. Und daraufhin hatte er sich die Webseite angeschaut. Und mir war eigentlich klar, okay, das war es jetzt auch. Das war es nicht. Es war dann innerhalb zu diesem Treffen, es waren vielleicht noch eine Woche Zeit, war ganz klar, wir wollen ein Zimmer haben und wir wollen rumprobieren. Mal so ein bisschen das, was du vorhin angesprochen hast, eine Art Session zu haben. Weil das war für mich Neuland, Session zu haben. Und zu dem Zeitpunkt war es auch so, dass man schon den ein oder anderen Input durchs Internet bekommen hat, wo man so dachte, oh ja, das wäre vielleicht auch ganz spannend und das wäre ganz spannend. Und
was hatte ich denn da so angepiekst?
Im Internet?
Ja, also was waren so die Punkte, wo du sagtest, du kriegst den Input? Ich sag mal, da rauschen 200 Praktiken irgendwie an dir vorbei und dann gibt es ja so ein paar Dinge, wo man sagt, oh ja. Strom. Also bei mir zum Beispiel, ne? Da liest man die Liste runter, da bleibt man einfach hängen und dann kann man da nicht wieder von weg.
Eigentlich nichts Spezielles. Es war das eine oder andere, was ich ausprobieren wollte, wie zum Beispiel fixieren. Das wollte ich ausprobieren. Ich wollte dieses Machtgefühl von einer Femdom mehr haben, als wie es in einer Beziehung oder einer Partnerschaft dann ist. Und ich wollte anal rumexperimentieren. Ich muss jetzt gerade so ein bisschen überlegen. Es war eigentlich so das Gesamtpaket.
Also einfach da ist ein, ich sag mal, um es jetzt mal böse zu sagen, da ist Fleisch, mach was damit.
Ja, genau.
Und dann gucken wir mal, was ist für dich gut, was ist vielleicht für ihn gut und was ist sogar für beide auch noch gut.
Genau. Das hatte auch damals so ein bisschen, ich kann mich erinnern, das war so, ich fand damals diese Sachen wie Lady oder Mistress oder Herrin fand ich ganz skurril, das fand ich irgendwie abschreckend. Der durfte mich auch so nicht nennen.
Ja, das kam ja dann auch so gefühlt aus der finanziellen Szene dann, ne?
Nee, das noch nicht mal. Ich glaube, das noch nicht mal. Also da wäre vielleicht so diese Sache mit ja, Domina, was mehr so die finanzielle Geschichte gewesen wäre. Aber ich fand so irgendwie, ich bin nicht so, ich bin nicht, ich bin keine Herrin oder fühle mich so nicht. Und deswegen musste er ganz artig immer mich mit meinem Vornamen ansprechen, aber auch in einem gewissen Ton. Und dann hatte das ganz gut geklappt.
Oh, das kenne ich aber auch, dass wenn dann irgendwie so eine, wenn ich mal zum Spielen kennengelernt habe und er sagte dann am ersten Abend, ja, Herr. Und dann habe ich gesagt, hör bloß auf damit, das will ich nicht hören. Das hat immer so ein bisschen gedauert, bis man dann miteinander eine Ansprache gefunden hat, die zu einem gepasst hat.
Ja, das ist so.
Das, also quasi musste Subi sich das verdienen, mich anders ansprechen zu können als mit, hey Sebastian.
Ja, das war ja wirklich Neuland, so in der Form dann zu spielen. Ich war wahnsinnig aufgeregt. Ich war ganz, ganz unsicher. Also egal, wie dominant man ist, also ich war einfach unsicher natürlich auch in dem, was ich tue und was ich mache. Und hatte damals aber auch jemanden, für den auch das erste Mal war, sich darin auszuprobieren, aber einen tollen Menschen gefunden, mit dem man das gut machen konnte und der auch recht reflektiert war. Und das hat es erleichtert. Und auch die Gespräche davor und danach. Also da habe ich auch gemerkt, wie wichtig Kommunikation in dieser ganzen Angelegenheit ist. Egal wie dominant oder submissiv jemand ist, dass eine Art von Kommunikation immer gut ist.
Ja, ich glaube, diese Aufregung, bevor man sich dann wirklich trifft, ne, die sorgt ja dafür, dass man nochmal ganz viel vorher kommuniziert. Ja. Und wenn wir uns sehen, dann passiert dieses oder vielleicht das und dieses und jenes. Das hilft ja schon mal. Aber habt ihr euch dann an einem neutralen Ort erstmal getroffen? Erstmal, ich sag mal, einen Kaffee getrunken oder direkt im Zimmer?
Ja, so ungefähr war das.
Also ihr konntet es gar nicht abwarten?
Nein, wenn, wollte ich schon so gerne so das, was ich im Kopf hatte, das mal umsetzen. Ich meine, er war ja fremd mir, es war ja ein Blind Date. Man kannte Bilder voneinander, aber auch damals hat man auch nicht gleich so Bilder rumgeschickt. Das waren dann immer ja so ganz seriöse Bilder.
Hat ja auch immer gedauert.
So ein, ja, man musste die einscannen und es war also alles sehr, sehr schwierig damals. Und ich hatte ihm da ein bisschen was aufgetragen. Er durfte zum Beispiel auf der Autobahn nicht schneller als 100 fahren.
Oh. Wie kommt man denn auf so eine Idee?
Ich habe gedacht, er kann ein bisschen vor Spannung ein bisschen länger leiden. Er musste, ich weiß nicht mehr, wie viel trinken, aber er hatte irgendwie die Auflage, was zu trinken. Und genau auch, was, wie viel Brötchen er essen durfte und was drauf war, habe ich bestimmt. Und ich habe das so ganz, ja, hatte meinen Plan ausgeheckt. Und er musste sich in einem Hotel einmieten, was eher ein Motel war, also so mit Tür nach außen. Ich war natürlich auch sehr, sehr aufgeregt und war früher da und habe seitlich in der Straße gestanden. Er hat mir später erzählt, er hat mich gesehen wegen dem Kennzeichen und habe dann gesehen, ah, er kommt jetzt an und Handy gab es da zum Glück schon. Also das heißt, er konnte mir irgendwann auch eine SMS schicken, wann das Zimmer soweit vorbereitet ist und er da ist. Denn er musste es damals vorbereiten. Das war so im Sinne von mit Kerzen und ganz romantisch auch. Und also Romantikerin bin ich trotzdem und immer noch und gerne. Dann war dann mein Einsatz gefragt. Und ich muss dazu sagen, ich war aufgehübscht. Man bereitet sich natürlich dann vor.
Das heißt, du hast aber wirklich auch die Erwartungshaltung unglaublich hochgeschraubt.
Darüber habe ich mir keinen Kopf gemacht.
Man da nicht irgendwie einen Puls von 200, weil jetzt hat er geliefert, jetzt muss ich liefern?
Nö, das habe ich nicht. Das war es nicht. Ich war natürlich aufgeregt, klar, aber nicht über, ich muss jetzt liefern. Das war es nicht. Wir wollten ja rumprobieren, wir wollten ja uns entdecken. Das war kein Druck.
Nein. Na gut, aber so, ich hätte jetzt gesagt, Mensch, du hast ihm ja so viel schon aufgetragen. Wenn ich Subi den ganzen Tag durch die Gegend scheuche, dann habe ich schon abends irgendeine Nettigkeit für sie. Weil ich meine, noch denke, ne, man will ja auch erziehen und mit ein bisschen Belohnung, ein bisschen Zucker, dann läuft das alles in Zukunft noch ein bisschen besser.
Ja, weil du in diesem, ich sag mal, Thema BDSM groß geworden bist, wo das alles schon ein Thema war. Das war aber für mich kein Thema.
Ja, wobei ich glaube, also wenn ich überlege, hart seid, wir müssen es doch nochmal zeitlich einordnen. Meinst du so 97, 98?
Ja, das kommt so hin, ja.
Dann haben wir etwa zur gleichen Zeit online angefangen. Wir haben also dieselbe Wissensbasis genommen. Oh Gott.
Ich glaube, es war 98.
98, ja, da war ich gerade so 15, 16, 17. Da habe ich tatsächlich auch rumexperimentiert, aber ich glaube, ich habe es einfach ganz anders wahrgenommen.
Nein, ich habe mir darüber, ehrlich gesagt, darüber gar keine Gedanken gemacht. Eher darüber Gedanken gemacht, wie komme ich an, wird er mich mögen? Solche Sachen waren damals für mich wichtig. Nicht, ob das, was ich mache, jetzt gut ist oder schlecht ist oder ob ich jetzt irgendwelche Erwartungen erfülle oder nicht. Und das ist etwas, was ich damals schon nicht gemacht habe und auch heute nicht mache. Ich beschreibe nicht, was ich vorhabe. Also ich mache einfach. Und das hat auch einen Hintergrund. Ich kann mir sowieso immer nichts merken und würde mich da nicht dran halten, breche damit auch kein Wort. Das heißt, er kann also jetzt zum Beispiel nicht die Erwartung haben, dass das und das und das sein wird und dann kommt es vielleicht doch nicht dazu und ist dann geknickt. Und das hat sich so eingespielt am Anfang, weil ich mir da überhaupt gar keinen Kopf gemacht habe, dass ich jetzt irgendein Programm liefern muss, sondern einfach, weil ich bin da. Also das war doch gut.
Okay, du bist da und du vertraust darauf, dass du schon auf genug dumme Ideen kommst.
Das war etwas, was ich nie in Frage gestellt habe, ich habe mir nie was ausdenken müssen. Ich habe vielleicht vorbereiten müssen. Auch damals zum Beispiel, das wie gesagt, waren ja Anfänge, da habe ich zum Beispiel keine Seile gehabt. Hab dann einfach ein Leintuch. Da gab es damals eine Webseite, das nannte sich irgendwie Larissas Welt oder sowas. Und die hatte, kennst du das noch?
Ich glaube.
Und die hatte so Sachen, also vom Schnürsenkel angefangen bis halt zu diesen Sache mit den Leinentüchern. Das heißt, also ein altes Leintuch, damals gab es die noch, das hatte man einfach in Streifen gerissen und hat damit fixiert und gefesselt.
Ja, hat ja auch funktioniert.
Hat super funktioniert, auch an diesem Wochenende. Und das Tolle war, fand ich halt wieder sehr, sehr praktisch als Hausfrau und man kann die kochen. Also es ist super hygienisch. Ja, jedenfalls waren das so Dinge, die man damals sich so ein bisschen angeeignet hat. Man hat geschaut, was gibt's für Möglichkeiten. Damals hatte man auch nicht ganz so viel Kohle und auch, weiß nicht, so Equipment kaufen. Das war für mich zu nah am Domina-Bereich. Also ich fand damals zum Beispiel den Kochlöffel viel interessanter als zum Beispiel jetzt eine Peitsche oder eine Gerte. Ich habe als junge Frau geritten, aber die Gerte hätte ich jetzt so in der Form jetzt nicht als Schlagwerkzeug genommen. Das kam mir überhaupt nicht in Sinn, aber ein Kochlöffel ja. Oder Bratpfannenwende.
Gab es denn da eine Hemmung zu sagen, oh, das geht jetzt in den Bereich der Domina an der Stelle? Das ist so dieses, das bin ich doch nicht, das mache ich doch nicht.
Genau, das gab es am Anfang, ja. Das war ein Lernprozess, dass man dann irgendwann auch eine Gerte in die Hand genommen hat.
Ja, welche Vorurteile gegenüber der Dominas hattest du denn?
Ich denke, das ist das Gewerbliche gewesen. Dass für mich das im Rahmen, also eine dominante Frau, die in der Form agiert, noch viel mehr so im Bereich, Domina ist, die damit Geld verdient.
Ja, das war ja auch die einzige Wahrnehmung, die man jetzt, sage ich mal, bei RTL und Co. hatte. Wenn sowas jemand macht, dann macht es die Frau für Geld.
Ja, genau. Ja, und damals dieser junge Mann, du hattest vorhin gefragt, wie das dann war. Ich hatte davon erzählt, dass ich aufgehübscht war. Und worüber ich nicht Gedanken gemacht habe, ich habe schon damals gerne Birkenstocks getragen. Also ganz unerotisch. Aber ich liebe Birkis und die waren jetzt nicht so toll. Ich hatte natürlich auch schicke Schuhe im Auto, aber abgemacht war, dass ich an dieser Tür klopfe. In dem Moment, wo ich geklopft habe, gucke ich runter und sehe, dass ich meine alten, ausgelatschten Birkis anhabe. Obenrum aufgehübscht, untenrum diese Birkis. Da habe ich echt so ein bisschen Panik bekommen. Er machte die Tür auf. Der Vorteil ist, wenn es am Tag ist, dass die Augen sich einen Moment dran gewöhnen müssen, dass es jetzt einfach mal Licht ist und erstmal nicht so viel sehen. Und ich habe gleich gesagt, umdrehen. Augen zu. Und habe dann, das konnte ich schon auch früher immer, meine Birkis in die Ecke geschmissen, also weggeschnickt vom Fuß. Er hatte mich später dann am Abend mal irgendwann gefragt, sag mal, was war das denn am Anfang, diese zwei Geräusche? Die konnte ich überhaupt nicht einordnen. Und da habe ich ihm gesagt, ja, ich musste erstmal meine Birkis in die Ecke feuern. Und so begann im Prinzip dann damals dieses erste Treffen.
Du willst bestimmt nicht im Detail sagen, was ihr da gemacht habt?
Da bin ich gerade am Überlegen.
Nein, also vielleicht fangen wir mal mit den Metadaten an. Also wie lange hat es denn gedauert?
Das war ein ganzes Wochenende. Ich weiß nicht mehr, ob es ein Freitag, Samstag, Sonntag war oder ob es Samstag, Sonntag war. Es waren zwei Nächte, es muss ein Freitag gewesen sein. Wir haben uns danach auch wieder getroffen.
Wurde das dann irgendwann eine Beziehung oder blieb das so eine, nennen wir das denn jetzt mal, Hotelfreundschaft?
Ich würde sagen, auch eine Hotelfreundschaft kann eine Beziehung sein. Es war schon eine Beziehung und es waren auch Gefühle dabei. Das hat es, dass man schon so ein bisschen auch verknallt war in den anderen. Wir haben uns ein paar Mal getroffen. Es ging ungefähr so, ich denke mal, ein halbes Jahr oder so. Ja, und irgendwann war es halt nicht mehr. Da war die Entfernung einfach doch ein zu großes Problem.
Darf ich fragen, was für eine Entfernung war das?
450 Kilometer ohne Flixbus.
Ja, das ist dann auch, und Bahn war damals genauso unbezahlbar wie heute. Ja, und das muss man wirklich wollen. Und wenn man das dann alle 2-3 Wochen mal irgendwie auf sich nimmt, plus Hotel.
Genau.
Das geht ins Geld.
Genau.
Habt ihr euch da auf irgendeine Art und Weise entwickelt? Ich habe immer so das Gefühl bei dir, da hat sich das so nach und nach entfesselt. So stelle ich mir das bei dir vor. Du hast angefangen, ich mach mal, ich tüttel hier mal rum, ich probiere mal. Und irgendwann ist dann so ein, ja, hast du quasi die Macht kontrolliert.
Das habe ich schnell. Aber das ist eigentlich diese Geschichte mit der Macht, das ist eine Sache, die zieht sich eigentlich wie so ein roter Faden durch mein Leben. Es war immer für mich wichtig, dass ich bestimmen kann. Ich musste nicht unbedingt in manchen Beziehungen, ich habe auch eine längere Beziehung geführt zu einem Mann, wo ich jetzt nicht immer alles bestimmen musste. Aber ich musste trotzdem Dinge, die mich betreffen, die musste ich frei bestimmen können.
Wo kommt das denn her, dass du sagst, Mensch, was mich betrifft, da muss ich bestimmen?
Ich hatte vorhin schon mal gesagt, dass mein Vater eher so der dominante Part war und meine Mutter die Dienerin im Haus. Und ich mochte das schon als Kind gerne, wenn mein Zimmer aufgeräumt wird. Um es ganz einfach zu sagen, einmal war das dieses Bequemlichkeit, also bedient zu werden, ist auch eine tolle Sache. Und die andere Sache ist auch, dass ich nicht wollte, dass irgendjemand über mich bestimmt, wie das bei meinen Eltern war. Also ich wollte genau das auf keinen Fall, dass jemals ein Mann über mich bestimmt.
Weil das war für dich eine Vorstellung, die einfach für dich abstoßend war.
Ach, abstoßend würde ich da jetzt nicht sagen, aber ich wollte das einfach nicht. Das war nicht das, was mein Inneres gesagt hat, das möchte ich, sondern es war ganz klar dieses, ich möchte nicht dienen.
Kann ich ja so ein bisschen nachvollziehen, möglicherweise. Ich versuche ja immer so zu tun, als sei ich hier irgendwie neutrum, aber es funktioniert ja doch nicht. Ich habe hier nochmal so ein bisschen aufgeschrieben, das Aufkommen von Schlagzeilen und Co. Also dieser Teil der Community, die ist ja schon, ich weiß nicht, wie lange gibt es die Schlagzeilen? Ich glaube 30 Jahre jetzt. Hast du damit irgendwann Berührung gehabt? Weil das ist ja dann so ein Mittelding zwischen der Domina auf der einen Seite, also ich habe hier eine kommerzielle Schiene, die aber sich als an Hobbyisten wendet. Bist du da irgendwie rangekommen oder gab es da Berührungspunkte?
Ja, klar. Das kam dann im Laufe der Jahre. Also ich habe nicht nur eine Beziehung gehabt, sondern doch schon mehr als zwei. Und jede Beziehung hat sich entwickelt und hat sich verändert. Und man hatte neue Vorstellungen, neue Gedanken, neue Dinge, die einem was gegeben haben. Also als Beispiel, irgendwann fand ich das ziemlich toll, dass man mich gesiezt hat. Und irgendwann fand ich auch das Wort Herrin oder Lady nicht mehr so schlimm. Und irgendwann fand ich das sogar toll.
Lag das an deinem jeweiligen Gegenüber, weil er dir das schmackhaft machen konnte oder war das eine Entwicklung von dir?
Das war eine Entwicklung von mir und kam auch immer darauf an, wie sich das anfühlte, wenn er was gesagt hat. Und gerade wenn man dann zum Beispiel online jemanden kennenlernt, weil man eine Beziehung führen möchte, eine Spielbeziehung zum Beispiel, also die rein nicht, dass man mit ihm zusammenziehen möchte und heiraten möchte, sondern wirklich fürs Spielen, auch wenn es fürs Herz ist und für mehr, denn das ist etwas, was ich auch erlebt habe, dass wenn irgendwas sehr, sehr schön ist, so eine Spielbeziehung, automatisch irgendwann immer mehr auch das Herz dazukommt. Da konnte ich also mich nicht gegen wehren. Dadurch hat sich halt auch eine Beziehung natürlich immer verändert. Wenn man im Internet jemanden kennenlernt, dann ist es relativ einfach, ganz klar zu sagen, du hast mich zu siezen und Herrin zu sagen.
Das heißt aber, du hast die Leute wirklich erstmal online kennengelernt?
Damals ja.
Rutscht man denn irgendwann auch mal in eine Community rein? Ich sag mal so, mir brennt so ein bisschen auf den Nägeln, sowas wie, was für mich auch essentiell war, Stammtische, Partys, Mengen von Menschen, die so sind wie ich, dieser Wohlfühleffekt. Ich habe das Gefühl, du hast da sehr lange immer mit jeweils Einzelpersonen rumlaboriert oder in einem Chat eben, aber das wirklich mal, ja, du in in der Community angekommen bist. Das wird ja irgendwann passiert sein.
Ja, das ist es. Das ist ziemlich genau 2001 gewesen. Da bin ich nämlich nach Hannover gezogen und hatte damals eine Freundin in Hannover, die mit BDSM nichts zu tun hat. Das ist meine beste Freundin, auch heute noch. Hab mich damals, bin ich zu diesem Einsteiger-Stammtisch gegangen. Irgendwann dann später auch auf diesen normalen wöchentlichen Stammtisch. Das war damals in so einer schwulen Lack-Lederbar. Und hat ein bisschen Mut gekostet, dahin zu gehen. Ich habe diese Community als sehr positiv empfunden, aber nicht unbedingt im Sinne von Partnerwahl. Also erstens sind mir oftmals dominante Männer dort begegnet. Und nicht jeder, das ist ja auch etwas, nicht jeder submissive Mann, der mir begegnet, löst in mir was aus. Also ich bin ja erstmal grundsätzlich eine freundliche Person, begegne den Menschen erstmal auf Augenhöhe, wenn ich jemanden real treffe. Also gleich so live und in Farbe. Da muss erstmal einer was in mir auslösen, dass ich den vor mir knien haben möchte.
Ja, aber dazu musst du dich erstmal mit ihm unterhalten können, damit er was auslösen kann.
Ja.
Das ist ja sonst, ne? Wäre sonst arg oberflächlich.
Ja.
Da haben es die Jungs aber auch wirklich auf dem Stammtisch zum Beispiel auch sehr schwer gehabt, finde ich. Weil, ne, also ich habe das mal erlebt, da war dann einer zu, also zu meiner Anfangszeit, der ist dann über den Abend immer so, bei einer dominanten Lady nach der anderen hat er dann quasi den Hof gemacht. Und wenn man dann bei der ersten abgeblitzt ist, ist er zur nächsten und zur nächsten. Und dann meine ich auch so, das kannst du ja nicht machen. Denn ab der zweiten ist die ja eh nur noch zweite Wahl gewesen.
Das ist so.
Das will die ja nun auch nicht, dass die sagt, ach, ich bin die zweite Wahl, super, dann machen wir was. Echt schwer, bei Mädels, da ist, entweder haben die es schlauer angestellt oder da verzeiht man das eher.
Das weiß ich nicht, aber du sprichst etwas an, was ich auch so für mich erlebt habe. Also ich hatte zum Beispiel auch schon mal ein Treffen mit einem, ich nenne es mal potenziellen Sub, der mir dann irgendwann erzählte, dass er Lady XY gedient hat. Und dann habe ich gefragt, ja, wie lange denn? Er sagte, ja, so ein halbes Jahr. Und dann war für mich klar, also wenn dieser Mann diese Frau so toll findet, dass er auch länger, also über mehrere Monate zumindest, ihr gedient hat, dann kann das nicht der Richtige für mich sein. Und so. Ich bin schon.
Ah, ich hätte jetzt genau das Umgekehrte erwartet.
Nee, genau das. Also ich möchte sehr gerne exklusiv sein. Ich möchte nicht die zweite oder die dritte Wahl sein. Das ist man natürlich. Ich meine, ich bin ja auch Realistin und man ist natürlich vielleicht auch manchmal erstmal nur die zweite Wahl oder vielleicht auch die dritte Wahl und wird dann irgendwann die erste Wahl. Aber diese Option zur ersten Wahl, das ist schon, muss schon gegeben sein.
Wie schafft man es denn, bei dir etwas auszulösen? Ich meine, ich erwähne mal, dein Partner ist ja hier mit im Raum. Das ist ja hier im Podcast ja auch tatsächlich eine Premiere, dass wir mal einen unbeteiligten Zuschauer, nein, Zuhörer haben. Liegt jetzt hier auch gerade rum und ist er schon eingeschlafen? Ich kann es nicht sagen. Irgendwas schüttelt da. Nein, er scheint offensichtlich noch wach zu sein. Sehr gut, so langweilig sind wir also nicht. Ja, wie kommt man denn an dich ran, weckt dein Interesse, ohne dass es aussieht, als würde man jetzt unter dem Teppich herbeikriechen und zu sagen, hallo, hier, bedommen Sie mich, machen Sie was mit mir, ich tue auch alles.
Die zweite Variante ist auch etwas, was mich auch nicht anspricht. Ich mag es schon ganz gerne, wenn ein Mann selbstbewusst ist und eine gewisse Persönlichkeit hat. Jemand, der schon gleich kommt und gleich so unter dem Teppich gleich kriecht, das würde mich nicht irgendwie reizen.
Aber wenn die Beziehung ein bisschen fortgeschritten ist, dann soll er das schon tun, aber eben auf Kommando.
Dann, wenn ich will. Und da sind wir vielleicht auch wieder beim Anfang, was du erzählt hast mit dieser FLR, diese Dummi.
Ach komm, jetzt machen wir das gerade zum Hauptthema. Wir haben es ja eben schon gesagt, also eine weiblich dominierte Beziehung. Du hast jetzt gerade so eine.
Ja.
Teil 2 der Beziehung sitzt daneben, darf gerade nicht reden.
Ja.
Hat gerade in einer kleinen Pause ein paar Schmerzen gehabt.
Weil es doch geredet hat.
Ja, ich habe provoziert.
Kann ich gut mitleben.
Ja, da bin ich manchmal so wie schlechtester Freund.
Kannst du auch damit gut leben? Also, er nickt sehr zögerlich.
Ja, aber immerhin. Also, ich sehe hier einen sehr liebevollen Umgang. Ihr krault euch hier gegenseitig und habt euch lieb und das ist so wie der beste Freund des Menschen gerade, entschuldige. Jemand, der hier mitgemacht hat, der schreibt gerade an einem Petplay-Kochbuch.
Ich glaub, das hübsch. Darf ich aber noch gar nicht verraten. Aber ich habe schon erste Bilder gesehen, das sah wirklich aus wie Hundefutter.
Ja, finde ich auch sehr geil.
Ja, da ist auch, hat er ja jemand einen glücklichen Blick gerade.
Ja, bin ich mir nicht ganz so sicher, wenn es dann soweit ist.
Ja.
In der Fantasie sind manchmal Dinge geiler, als wenn es dann gelebt wird.
Ich bin gespannt. Ich werde mich dafür stark machen, dass wenn das Buch kommt, dass du ein Exemplar kriegst.
Das ist schön.
Und ihr könnt es nicht sehen, aber Sobi ist gerade ja nicht glücklich über die Vorstellung. Du bist jetzt in einer Partnerschaft oder in einer Beziehung, wo das einfach dazugehört.
Genau. Also im Laufe der Jahre war für mich klar, dass das die einzige wirkliche Beziehungsform ist, die mich glücklich macht oder mit der ich zufrieden bin oder in der ich leben möchte. Und da bin ich so ein bisschen wieder zurück zu meinen Wurzeln gegangen, back to the roots sozusagen. Das heißt, ich bestimme. Das bedeutet nicht, also ein FLR bedeutet nicht, dass ich alles bestimme. Aber wenn ich will, bestimme ich. Das heißt, mein Sub und mein Partner, wir begegnen uns ganz normal auf Augenhöhe, außer ich will es anders. Und das kann ich immer einfordern.
Ist das bei dir denn immer sexuell getrieben, wenn du sagst, so jetzt habe ich aber das Sagen oder?
Nein.
Okay, also da hat es die Sexualität verlassen.
Nein, Sexualität spielt auch eine Rolle. Ohne das würde ich einfach nicht geil werden. Wenn ich also außenrum dieses Paket nicht hätte, würde in mir nicht sehr viel passieren. Das heißt, ich brauche diese Form der Beziehung und dieses leichte Machtgefälle, was ja dann auch ein ganz klares Machtgefälle sein kann und sehr deutliches. Man sieht das zum Beispiel jetzt im Moment.
Ja, so wie spielt am Handy.
Nein, der tippt mal wieder irgendeine Geschichte ein.
Das darf er.
Mhm. Habe ich nicht verboten. Er führt ja immer ganz gerne Protokoll über meine Geschichten. Er schreibt gerade an der Geschichte der Cornflakes.
Oh. Schnitt, Schnitt, Schnitt. Was die Hörer nicht wissen, wir haben eben mal kurz ausgemacht, um über irgendwelche Sperma-Cornflakes zu reden. Das können wir hier aber nicht drin lassen. Das geht einfach nicht, obwohl das echt gut ist. Okay, aber wie äußert sich das denn bei euch im Alltag? Also auf Augenhöhe, okay.
Genau.
Aber ihr kommt ja nicht so, ach, jetzt mische ich mich mal ein. Also habt ihr da schon so Gebiete, wo ihr das so ein bisschen aufgeteilt habt? In seinem Berufsleben wirst du dich ja nicht einmischen und sagen, kündige.
Nein, würde ich nicht tun. Also es gibt so Sachen, die für mich jetzt außen vor sind. Das ist das Finanzielle. Ich rede ihm nicht rein, wo er was mit seinem Geld macht oder für was er es ausgibt. Du würdest aber, muss ich jetzt gerade mal ihn angucken, auch nicht für irgendeinen Scheiß ausgeben, den ich nicht gut finden würde. Es lächelt.
Es lächelt und schüttelt den Kopf.
Mhm. Und genauso, wir wissen über unsere finanzielle Seite Bescheid und reden auch darüber. Wir begegnen uns ja ganz oft auch auf Augenhöhe und besprechen auch einfach Dinge. Das heißt, wir leben auch zusammen und es gibt einfach Dinge wie Handwerkergespräche oder wie soll das Haus gestrichen werden, dass man einfach sagt, wie siehst du das denn? Oder dass Sobi sagt, das finde ich aber jetzt doof. Und das darf er auch sagen. Er darf ruhig auch sagen, das finde ich aber doof, wenn das so ist. Nur wenn ich sage, es wird trotzdem himmelblau gestrichen, weil ich das jetzt unbedingt himmelblau haben will, wird das himmelblau gestrichen.
Du lässt dich gerne beraten und auch vielleicht auch überzeugen. Aber wenn dein Dickkopf da ist, dann ist halt dein Dickkopf da.
Genau. Also ich habe meistens eine ziemlich feste Meinung von irgendetwas. Aber wenn es einen besseren Vorschlag gibt, ich weiß ja auch nicht alles und bin halt auch keine Göttin, dann nehme ich den Vorschlag auch gerne an.
Ja, da haben wir ja ein ähnliches Konstrukt, aber dann am Ende ist es anders. Also wir diskutieren auch Dinge, also wirklich bis aufs Blut aus. Das kommt echt vor, dass wir wirklich lange über etwas diskutieren und beide unterschiedliche Standpunkte haben. Und ich dann immer denke, nee, diesen Dom-Faktor, dass ich sage, so, das machen wir jetzt so und basta, das packe ich an der Stelle eben nicht aus. Und zwar ganz bewusst, weil ich halt sage, nee, ich will ja in dieser Beziehung eine Verständigung haben und will einen Konsens erzielen. Und das kann ich nicht, wenn es mir zu bunt wird, immer sage, naja, okay, dann machen wir es so, wie ich das will, mit einem Dom-Thema aus. Da sehe ich ja einen Unterschied.
Also ich sag mal jetzt als Beispiel, einen neuen Wohnort suchen. Das ist etwas, was ich natürlich besprechen würde und wo man schauen müsste, wie geht es, funktioniert das? Und da würde ich natürlich ganz klar viel Wert auf seine Stimme legen. Aber wenn jetzt zum Beispiel Dinge, die jetzt nicht wirklich für ihn weder lebensbedrohlich noch sonst irgendwie sein Leben einschränken in massiver Weise, dann wie zum Beispiel jetzt als Beispiel die Hausfarbe, dann würde ich das entscheiden, ja.
Und dann kommt dann auch der Moment, wo er das dann akzeptiert.
Ja, ich gucke mal gerade runter. Ich denke schon.
Schaut ganz verliebt und lächelt und grinst irgendwie vor in sich hinein.
Also das heißt, ich lege ja sehr viel Wert darauf, was er über was denkt und wie er es denkt und nehme das auch gerne an.
Ja, aber wie ist das denn, wenn ihr mal wirklich einen Konflikt habt, wo ihr wirklich unterschiedlicher Meinung seid und also bin ich vielleicht jetzt der falsche Mensch, um die Frage zu stellen, weil wenn mir was wichtig ist und ich will das ausdiskutieren, dann es wäre mir völlig egal, welche Regeln im Haus irgendwo existieren, das wird dann jetzt diskutiert. Da scheint dein Partner einfach ein anderer Mensch zu sein, dass er dann sagen kann, okay, ich beuge mich einem Urteil.
Ich denke, das liegt wirklich daran, dass ich auch in seinem Sinne handle. Wenn ich also sehe, dass das irgendetwas ist, was für ihn wichtig ist, dann obliegt das aber mir, wie ich das entscheide.
Okay, also das heißt, ihr habt einfach doch diesen Konsens, dass ihr fürsorglich miteinander umgeht?
Ja, fürsorglich bin ich und er definitiv auch.
Ja, dann gehen wir doch mal in die Fürsorge rein. Hier steht noch das schöne Ding Lustkontrolle.
Ja.
Man könnte ja jetzt meinen, okay, ich habe das doch auch irgendwann mal ausgehandelt und dann ist das jetzt so, aber du benutzt ja doch durchaus den einen oder anderen Trick, um ihn ein bisschen fügsamer zu machen.
Also grundsätzlich ist das bei uns ja so, als wir uns kennengelernt haben, wollten wir eigentlich gar nichts voneinander. Das heißt, wir haben das gar nicht ausgehandelt, unsere Beziehung, sondern die hat sich erstmal so entwickelt. Das heißt, es war natürlich für mich klar, dass die Beziehung sich in diese Richtung entwickeln wird. Ihm war das damals noch nicht klar und ich neige, wie gesagt, dazu, nicht so viel vorher zu erzählen, weil sonst würde vielleicht auch jemand gleich wegrennen. Von daher hat sich das so nach und nach entwickelt. Wir haben einen gewissen Altersunterschied, deswegen wollten wir auch gar nichts voneinander, aber wir mochten uns halt immer mehr. Aber es war klar, dass wenn diese Beziehung eine Basis haben soll, dann ist zum Beispiel das Thema Lustkontrolle und dass ich darüber verfüge und zwar immer und nicht nur mal so eben jetzt, war Basis dieser Beziehung oder ist auch Basis vieler anderen Beziehungen gewesen.
Jetzt habe ich in einer der letzten Folgen mit einem Mädel gesprochen, die auch diese Orgasmuskontrolle als auf passiver Seite erlebt. Und da in dem Gespräch kann ich jetzt sagen, da ging es wirklich sehr viel darum, dass sie da unglaublich viel Lust und Befriedigung rauszieht, dass sie da ja geteased wird, also ne, angeheizt und verweigert und dass da sich ganz viel drum dreht. Jetzt machst du das ja in diesem Fall nicht zu seinem Vergnügen.
Doch auch.
Aha. Okay, dann wie kontrollierst du denn?
Also erstmal so ganz grundsätzlich, schöne Dinge gibt es bei mir, egal was es auch immer ist, auch wenn es zum Beispiel jetzt nicht so schöne Sachen sind, die ich vielleicht sub mag, solche schönen Dinge, die er unterm Strich jedenfalls schön findet, die gibt es nur dann, wenn ich auch zufrieden bin. Bei der Lustkontrolle ist es ja so, dass Subi ja durchaus auch kommen darf, wenn ich es erlaube. Was mich dabei ein bisschen reizt, oder vielleicht auch ein bisschen mehr, ist diese verhungerten Orgasmen. Das heißt, Ejakulat läuft aus, aber es war kein richtiger Orgasmus. Das ist, ich sag mal auch ein bisschen Teamarbeit, das herauszufinden, wo da der richtige Punkt ist. Das haben wir ziemlich gut hinbekommen, zum Leidwesen. Am Anfang fand das auch spaßig. Manchmal glaube ich jetzt ich traue mich nicht anzugucken. Besser ist das.
Ja, seine Blicke sind auch sehr vorwurfsvoll, wenn er mal hochschaut.
Ja.
Fragen wir doch mal, wie lang ist denn sein letzter anständiger Orgasmus mit viel Spaß und Enthusiasmus und Bam, denn so her? Gibt es da noch eine Erinnerung dran?
Wir haben witzigerweise genau darüber vorhin gesprochen. Wir haben gesagt, sag mal, wann hattest du eigentlich das letzte Mal so richtig gedurft? Und wir wussten das echt nicht mehr. Also ich würde sagen, es ist vielleicht jetzt so 4 Monate her, vielleicht 5. Ja, so darum. Und ansonsten gab es nur ruinierte Orgasmen.
Ja, das müsste ich ihn ja fragen, aber ich frage ihn ja nicht. Also wenn die Hörerschaft gerne möchte, dass dein Partner dazu Antworten gibt, dann müssen die einfach alle mich anschreiben, ganz viel, bis dann irgendwann der Druck so erdrückend ist, dass wir ihn dann vors Mikro setzen. Vielleicht warten wir das Ende eurer Beziehung ab, dann redet er auch freiwillig.
Ich hoffe, das wird nicht so bald sein.
Was bringt das? Also du kontrollierst seine Lust und dadurch verändert sich ja sein Wesen ein bisschen.
Ja. Ich glaube, dass, oder davon bin ich überzeugt davon, dass ein Mann, der eine gewisse Lustkontrolle durchlebt, immer anschmiegsamer wird und immer folgsamer.
Also ganz ehrlich, stell dir mal vor, du sitzt da irgendwie, willst mal in Ruhe deine Zeitung lesen und ständig kuschelt sich da jemand ran und nervt.
Also kuscheln nervt mich nicht. Ich mag das. Also ich kuschel gerne und das machen wir auch und machen viel und machen das auch ausgiebig. Nein, das nervt mich nicht. Und das, was er sehr, sehr früh gelernt hat, ist, dass wenn er zum Beispiel betteln würde, dass genau das Gegenteil erfährt.
Aber wie erfährst du denn, was seine Bedürfnisse sind?
Wir kommunizieren. Er kann natürlich sagen, auch ich würde schon mal ganz gerne. Nur weiß er natürlich auch, wenn er das sagt und daran mich ein bisschen nervt mit diesen Fragen, dann wird das umso länger dauern, bis er wieder darf.
Ist das eine Art Projekt für dich, so eine Entwicklung jetzt zu durchleben? Hast du da Ziele und Visionen, was jetzt, ich sag mal, in 5 Jahren ist?
Nein.
Also doch spontan, weil, ne?
Es ist spontan, es ist schon etwas, was diese Lustkontrolle, das ist ja schon immer für mich ein Thema gewesen, aber es ist schon so eine Form von, ja, eine Konditionierung. Vielleicht könnte man das mehr.
Ja, aber die erfolgt ja planvolles Vorgehen, dass ich dann auch überlege, was mache ich in den nächsten Monaten?
Nein. Es kann sein, dass ich beim Sex, wir haben Sex, nur er darf dabei nicht kommen. Das ist sein Job, Acht zu geben, dass er nicht kommt. Und das kann er ziemlich gut mittlerweile, klappt das ziemlich gut. Und das Schöne ist ja, das macht mir halt wieder Spaß und da kommt vielleicht so ein ganz kleiner Funken meines Sadismus raus. Er weiß halt nie so richtig, wann darf er. Und selbst wenn er merkt, es könnte jetzt einen Orgasmus geben, weiß er nie, ist das jetzt ein ruinierter oder ein richtiger. Und damit spiele ich sehr gerne und das macht mir sehr viel Freude.
Welchen Kick gibt es dir denn? Also ist das einfach dieser Machtrausch, dieses ich habe die Macht, ich kann bestimmen? Oder gibt es noch was anderes, was dich so ein bisschen...
Ich würde es jetzt nicht als Rausch bezeichnen, aber es ist Macht, ne?
Ich habe so ein paar Hörerfragen zu dem Thema. Ich habe nämlich heute gefragt und da habe ich jetzt schon mal gleich die erste war nämlich gleich, funktioniert FLR nur mit Keuschhaltung oder Kuckold? Oder Kackold heißt, glaube ich, richtig.
Ganz ehrlich, ich weiß das auch bis heute nicht so genau, wie das ausgesprochen wird. Man liest es immer, aber ich bin mir da auch nicht so richtig.
Engländer machen aus dem U meistens ein A, es sei denn, wenn, naja. Aber das war so gleich der erste Punkt, FLR ist vollkommen klar, das ist mit Keuschhaltung des Kerls und natürlich, das wurde jetzt nicht geschrieben, aber ist da so ein implizites, der trägt natürlich auch so einen komischen KG und den trägt er auch immer und genauso, wie man sich das in den Pornogeschichten vorstellt.
Dadurch, dass ja eine FLR eine Sache ist, die Frau bestimmt, wie sie es haben möchte, kann das nicht immer sein, weil nicht alle Frauen auf der Welt, die eine FLR-Beziehung führen, auf Keuschheit stehen. Also jede Frau definiert das ja für sich dann oder in dieser Beziehung, in der sie lebt, wie sie es haben will. Deswegen kann das natürlich auch ganz klar ohne Lustkontrolle oder ohne Keuschhaltung funktionieren.
Gut, aber jetzt wäre ja die Frage, ob du ihn nicht, ich sag mal, technisch unterstützen möchtest. Mhm. Oder habt ihr das schon probiert?
Ich möchte das nicht.
Weil es schwerer ist oder weil es leichter ist?
Erstens bin ich der Überzeugung, dass so ein Keuschheitsgürtel nicht davor schützt, erregt zu sein. Weil Erregung hat ja nicht nur was mit der Dimension des Schwanzes zu tun, wie weit er sich ausweiten kann, sondern hat ja was ganz viel mit dem Kopf zu tun.
Ja, aber da hätte ich jetzt die Konditionierung wieder gedacht. Wenn er groß wird, dann tut es weh. Konditionierung, sei nicht erregt.
Ich mag es, wenn er groß wird. Also wenn ich nachts später ins Bett gehe und kuschel mich dran und innerhalb von sehr kurzer Zeit.
So, jetzt ist uns gerade tatsächlich mal der Strom ausgegangen. Habe ich was gelernt? Nimm doch lieber frische Batterien, es reicht eben doch nicht immer. Ja, ich habe irgendwie gemutmaßt, Subi hat wenige und seltene Orgasmen. Du findest das irgendwie ganz gut. Habe ich das alles so schön zusammengefasst?
Ja.
Konditionierung, ist das für dich der wichtigere Aspekt oder dass es dir einfach gefällt?
Es ist eine Machtposition, die ich habe in diesem Moment. Wenn man sich überlegt, dass man als Femdom im Jahre 2001 oder überhaupt zur Zeit Macht über einen Mann ausübt, dann kommt man in ganz viele Bereiche ja auch in so einen gesetzlichen Konflikt. Das heißt, würde ich zum Beispiel ihm seine Kreditkarte wegnehmen oder in anderen Bereichen Macht ausüben, dann wäre ich auch mit so einem kleinen Fuß immer irgendwie so ein bisschen, na, es wäre nicht so ganz legal.
Gut, das wäre aber dann eine, ja, ich sag mal, eine Gewalt. Also du hast eine physische Gewalt über ein Ding, wie seine, ich sag mal, Kreditkarte. Das ist ja nochmal was anderes, als eine Macht über ihn auszuüben.
Genau.
Weil du willst ihn ja nicht erpressen mit seinem eigenen Geld, dass er gefälligst gefügig ist, sondern es wäre ja schön, wenn er von selbst gefügig ist.
Ja, genau. Das ist nämlich das und da kommen wir nämlich an diesen Punkt. Ich stehe auf Hingabe. Für manche Menschen wäre es einfacher, die Kreditkarte abzugeben, als die Kontrolle über die Lust. Also zum Beispiel, du würdest jetzt nicht sagen, klar, liebe Alisa, du kannst jetzt ab sofort über meine Lust verfügen.
Aus eigenen Experimenten weiß ich, mal einen Tag zu warten, ist nett. Und wenn ich, ne, alles kein Thema, aber ich garantiere, dann ist auch gut. Dann reicht das. Und sobald ich irgendwie meinen Orgasmus hatte, dann ist völlig klar, dann kommt die Intelligenz wieder. Mhm. Ne? Also wenn ich geil bin, bin ich blöd. Sage ich jetzt, glaube ich, in der vierten Folge hintereinander. Ich werde es also wieder rausschneiden müssen, diesen Satz. Nein, aber das hat eine ganz eigenartige Wirkung auf mich, dass ich nicht das Gefühl habe, ich kann noch klar denken. Die Vorstellung, wie dein Partner jetzt über Monate hinweg, nee.
Das ist ja eine Entwicklung.
Ja, aber ist es dann vielleicht pure Verzweiflung, dass er dann so brav und artig ist, weil...
Also, ich finde ja Erziehung toll. Und das Wichtige ist ja bei einer Erziehung für mich das Ziel. Das heißt, ich möchte in meinem Fall einen Partner an meiner Seite haben, mit dem ich harmonisch leben kann und ich auch noch meinen Spaß dabei habe.
Ist denn sein Spaß dir auch wichtig?
Ja.
Ganz ist eine blöde Frage, aber ich glaube manchmal, die muss man stellen.
Ist mir wichtig, in der Tat. Das sind aber Dinge, zum Beispiel, die mir nicht so wichtig sind. Es gibt Sachen, gerade so der so eine anale Bereich, da habe ich keine Probleme mit, ist auch kein Tabu für mich, aber das gibt mir nicht so viel. Da habe ich mich ausprobiert und ist gut für mich. Für ihn ist das durchaus ein Thema und das ist das, was ich vorhin sagte, vielleicht würde es einen anderen Mann erniedrigen und ihn macht es aber glücklich, wenn er so benutzt wird, dann schenke ich ihm ab und zu diese Art der Benutzung. Und das ist das, was ich dafür tue, dass es ihm auch gut geht. Und das mache ich gerne. Aber ich mache es dann, wenn ich will, wie lange ich will und in welcher Form ich will. Da hat er wiederum keinen Einspruch.
Hast du ja eben gesagt, ihr seid so schleichend zusammengekommen. Mhm. Ich finde es immer sehr, aus meiner Sicht, sehr romantisch, wenn man dann jemanden kennenlernt und dann verhandelt man die Kapitulation, die ja beider Ziel ist. Und wenn die dann erreicht ist, dann hat man eben eine Form der stabilen Beziehung. Jetzt ist so eine Beziehung ja aber doch was sehr Dynamisches. Das heißt, Bedürfnisse verändern sich von dir, von ihm. Könnt ihr das trotzdem noch auf Augenhöhe diskutieren? Oder ist das so ein Bereich, wo ihr sagt, oh, Sexualität, nee, da wird nicht diskutiert, da wird höchstens mal angemerkt?
Also anmerken wäre ganz doof, das wäre ein blöder Zug. Wichtig ist da die Kommunikation und wir reden da natürlich ganz klar darüber, was empfunden wird, wie man sich entwickelt. Wir sind jetzt seit 3,5 Jahren zusammen und natürlich hat sich in diesen 3,5 Jahren unsere Beziehung verändert. Und auch unsere Sexualität. Wir leben mittlerweile zusammen. Das ist wieder nochmal was anderes, als wenn man am Wochenende zueinander fährt.
Sagen wir mal so, wir nehmen mal das Beispiel. Aus irgendeinem Grund geht es ihm mit der Lustkontrolle schlecht. Mhm. Einfach mental schlecht. Würdest du dann sagen, okay, darauf kann ich zu seinem Besten verzichten?
da das fast so eine Kerngeschichte ist, ich würde versuchen, Lösungen zu finden. Das heißt, gemeinschaftliche Lösungen. Das heißt, wenn es wirklich wäre, es geht ihm schlecht damit und wir reden darüber, dass er zum Beispiel nicht mehr arbeitsfähig wäre oder nicht, also wirklich schlecht. Wir reden jetzt nicht davon, dass irgendwas nicht komfortabel ist, das nicht, sondern wirklich schlecht.
Sag mal mental schlecht, depressiv.
Ja, zum Beispiel sowas, dann müssen wir darüber reden, ja, und schauen, wie wir eine Lösung finden.
Also das ist halt, das ist halt mal so eine Kernfrage bei BDSM-Beziehungen, da hat man manchmal so ein wirklich das Ding und dann darüber danach zu fragen, was wäre, wenn das wegfällt, das kommt einem dem Verrat an dieser Beziehungsfestigkeit gleich, finde ich. Aber die besteht ja nicht nur daraus, die Beziehung.
Genau. Sowas besteht, wenn man sich kennenlernt daraus, dann kann man ganz klar sagen, und das tue ich auch, wenn du mir dienen willst, musst du deine Kontrolle über deine Lust abgeben. Das kann man ganz klar sagen, wenn man eine Beziehung beginnt. Und entweder lässt er sich drauf ein oder er lässt sich nicht drauf ein. Und dann kann man sagen, okay, ich will das oder ich will das nicht. Wenn man aber jetzt eine Beziehung führt und wie du sagst, es entwickelt sich in irgendeine Richtung, dann muss man das neu besprechen und neu ausdiskutieren. Und aber das ist dann wieder die Sache der FLR. Unterm Strich entscheide ich. Und mein Sub hat natürlich auch immer die Möglichkeit, eine Entscheidung zu treffen. Die wäre aber dann einmalig.
Um es zu vervollständigen, frage ich nochmal andersrum. Stellen wir uns mal vor, er hat irgendwann einfach keine Lust mehr. Bist du dann im Zugzwang, die wieder herzustellen? Damit es noch eine Kontrolle ist? Entschuldige.
Also grundsätzlich, deswegen gibt es ja auch dieses Erregen und Verweigern dabei. Damit kann man ganz gut die Lust behalten. Und das Tolle beim Auslaufen, also bei diesen ruinierten Orgasmen, ist ja, dass die Lust bleibt. Also ich kann das dir wirklich ans Herz legen, weil zum Beispiel du ejakulierst, aber ohne ein Orgasmusgefühl. Das heißt, du kannst viel länger. Das ist eigentlich super, also auch für dominante Männer. Naja, gut.
Ich schlage vor, dass du keine Autos verkaufst. Du konntest mir das gerade nicht verkaufen, es tut mir leid. Wenn ich einen Orgasmus habe, dann ist das ein spektakuläres Ereignis für mich mental.
Ja, aber du weißt nicht, wie sich das anfühlt, das spektakuläre Ereignis, wenn man ganz lange nicht gekommen ist und immer wieder erregt worden ist, immer wieder verweigert wurde und dann kommen darf. Du weißt nicht, wie das ist, weil das ist
ja, aber das ist
noch
dann
mal eine andere Nummer.
Ich habe auch immer gedacht, oh, man muss ja als Dom muss man ja alles ausprobieren, was Sub macht, damit man weiß, wie sich das anfühlt. Und ich kriege hier gerade ein Handy hingehalten, Rekord 13 Mal am Tag. Ja, war gut. Schüttelt mit dem Kopf. Ich breche jetzt das Thema ab und will das jetzt wissen. Du hast ihn 13 Mal am Tag kommen lassen? An einem Tag?
Auslaufen lassen.
Also was läuft, was kommt denn da raus außer heißer Luft irgendwann?
Irgendwann in der Tat nichts mehr. Es sollte eigentlich auch noch zweimal mehr sein. Aber ich merkte, es ging einfach, es kam nichts mehr. Und da durfte er sich sozusagen damit, ich weiß nicht mehr was, freikaufen, sozusagen.
Freikaufen. Der Schwanz also noch nicht abgefallen in dem Tag.
Nein, der fällt nicht ab. Es war auch über den Tag verteilt. Also es war jetzt nicht so, dass das jetzt an einem Stück war, weil ich habe ja auch nicht so unendlich Energie. Das ist ja auch eine Leistung von meiner Seite aus.
Ja, du hast das ja eben schon mal so nebenbei gesagt, ne? Wird dann gemolken. Also du kennst dich auch technisch so weit aus, ihn dazu zu zwingen, dass er gefälligst abspritzt.
Ja.
Was eine gruselige Vorstellung für mich. Gott. Also ja, ich finde das auch toll, ne? Ich habe da den Magic Wand und habe Subi und da weiß ich, drücke den Knopf und solange ich eine Steckdose in der Nähe habe, kommt sie. Ob sie will oder nicht.
Und ist das klasse? Für dich?
Ach ja.
Ist das auch noch für dich klasse, wenn es für sie nicht mehr so schön ist?
Wir haben mal einen Günststuhl auf einer Party-Location so lange traktiert, also ich sie, bis sie so lange gezappelt hat, bis irgendwann Schrauben rausgefallen sind. Das war mein persönliches Highlight.
Und macht Spaß, oder?
Oh, das ist großartig.
Also dann verstehen wir uns ja.
Ich habe hier, ich mag die nochmal loswerden, weil wozu frage ich nach Hörerfragen, wenn die dann nicht kommen, ne? Welches Klischee begegnet dir am häufigsten und nervt dich nur noch?
Bei mir nicht, nein. Es gibt keine Klischees an mir. Ich bin kein Püppchen. Ich laufe nicht in Lack und Leder rum. Ich bediene noch nie Klischees. Also das war noch nie mein Ziel, irgendwelche Klischees zu bedienen. Und deswegen ist mir das auch, falls wirklich jemand in mir ein Klischee vermisst, was ich hätte bedienen müssen, ist das ja nicht mein Problem.
Ja, aber gibt es nicht irgendwelche Vorurteile oder irgendwas, was du immer wieder durchdiskutieren musst, weil, ja, hier, ich bin Alesa, ich bin Femdom und dann geht das schon wieder los. Dann kommen immer dieselben 5 Fragen.
Nein, begegnet mir nicht.
Okay, Fürsorge, Subi-Wünsche haben wir drüber gesprochen, nur ganz kurz, aber das reicht ja im Grunde auch, ne?
Nein, das kannst du auch länger. Also Subi darf Wünsche haben. Er darf sie nur nicht in der Form artikulieren, dass ich davon genervt bin. Und das ist
schnell der Fall.
Nein, das nicht. Aber es ist eine Kunst, das mir so nahe zu bringen, dass ich dabei geschmeidig bleibe und nicht genervt bin.
Das ist ja nun mal ein Beziehungskonstrukt und keine Session. Deshalb ist halt auch da die Frage, Safe-Word, benutzt ihr sowas? Habt ihr sowas?
Nein.
Okay, und gibt es irgendeinen anderen Notanker, wo er sagen kann, so jetzt habe ich mal hier einen außergewöhnlichen Umstand?
Also erstens merke ich sehr viel und in der Tat kann er auch einfach sagen, es geht gerade nicht. Also er braucht mal nicht ein großes Safe-Word, sondern er kann mir kommunizieren, dass irgendwas gerade nicht in Ordnung ist bei ihm. Und das finde ich auch wichtig für mich. Das gibt mir eine Sicherheit auch. Das heißt, ich kann ihn auch manchmal ganz schön fordern und piesacken.
Das finde ich spannend, weil das habe ich nämlich auch, dieses Gefühl, dass man irgendwann über das Safe-Word hinausgeht. Man benutzt es nicht, man braucht es nicht. Aber wenn dann, egal wie schlimm es ist, ich kann mich darauf verlassen, wenn so wie gesagt, oh, jetzt stimmt hier was nicht, jetzt funktioniert ja was nicht, dann weiß ich, okay, jetzt ist Umschalten angesagt.
Genau.
Na, sie würde das aber niemals tun, weil sie es gerade doof findet. Das weiß ich einfach. Da kann ich drauf vertrauen.
Genau. Das ist ganz viel hängt das ja. Das ist vielleicht auch der Unterschied vielleicht zwischen irgendwelchen reinen Spielbeziehungen, die sich nur für eine Session treffen, oder einer echten Beziehung. Das heißt, wir lieben unseren Partner. Wir wollen ihn tendenziell ja auch so lange wie möglich behalten und nicht kaputt machen. Und das heißt, ist der Partner in Not, dann reagiere ich natürlich. Aber dafür braucht man kein Safe-Word.
Bisher hat alles, was du gesagt hast, Orgasmuskontrolle und ich habe ihn da kommen lassen und auch ruinierte Orgasmen, das klang immer alles sehr liebevoll, positiv. Nun gab es ja nun mal auch direkt Fragen dazu, aber gibt es denn auch sowas wie Bestrafung?
Ja.
Das wolltest du hier unterschlagen, ne?
Nö, das wollte ich nicht unterschlagen, aber...
Klang so schön, gerade so romantisch und alles so einvernehmlich, einvernehmlich, uneinvernehmlich.
Also es ist so, dass es natürlich Strafen gibt, aber die sehen vielleicht dann bei mir auch nochmal anders aus, als dass ich mich jetzt dahin stelle und die Bullwhip schwinge und ihn beschimpfe. Und das sind dann eher andere Bestrafungen, kleine Gemeinheiten oder größere Gemeinheiten, die manchmal gar nichts mit Schmerz zu tun haben.
Also nehmen wir mal an, er stellt sich jetzt, er geht jetzt hier ins Bad und kommt gleich wieder und sagt, hier, Chefin, ich habe mir da gerade einen runtergeholt, ich hatte gerade den besten Orgasmus seit Monaten.
Dann würde ich sagen, das ist schön, dass du das hattest und ich wünsche dir alles Gute für deinen Weg. Ich fahre dich noch zur Bahn.
Dann ist die Beziehung zu Ende?
In der Tat wäre dann, das wäre für mich ein absoluter Vertrauensbruch, ja, da wäre die Beziehung zu Ende. Weil genau diese Sache ist so ein Kernthema. Ich muss meinem Partner blind vertrauen können. Das heißt, wenn ich meinem Partner nicht vertrauen kann, dann brauche ich ihn nicht als Partner haben.
Ich gehe nochmal einen Schritt kleiner ran vielleicht. Vielleicht war das vielleicht auch einfach so die maximale Unverschämtheit. Es gibt vermutlich Regeln.
Gibt es.
Magst du ein paar nennen?
Ja.
Ihn kann ich ja nicht fragen.
Nee, kannst du nicht. Was gibt es für Regeln? Es gibt die Regel, dass er keine Unterwäsche trägt, außer ich erlaube es. Es gibt die Regel, dass wenn er den Raum verlässt und jetzt keine fremden Menschen dabei sind, die nichts mit BDSM zu tun haben, mir entweder die Füße küsst oder mir einen Handkuss gibt.
Er tippt das übrigens gerade ins Handy ein, zeigt ihr, damit sie ihre eigenen Regeln. Liebe Hörer, das ist ein bisschen interessant heute.
Nein, er hat mir gerade eine Strafe, die ich mal auferlegt habe, hat er mir gerade gezeigt, die ich dann am Anfang erstmal über Nachrichten geschickt habe, weil wir gerade da nicht zusammen waren.
Ich höre.
Wir waren aber irgendwie mit dem einen noch nicht fertig.
Ja, wir können ruhig ein bisschen springen. Die Hörer werden das schon irgendwie zusammenpuzzeln, ne?
Nee, wir waren erst noch beim Tier. Wir bleiben erstmal nochmal treu dem Thema, was das für Regeln waren.
Ja, okay. Dann tack, 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 schnell die Regeln. Wir wollen weitermachen.
Also ich komme nochmal auf die Regeln zurück. Das sind so Dinge wie zum Beispiel kein Alkohol trinken ohne Erlaubnis. Oder auch wenn er unterwegs ist beruflich, fragt er, ob er zum Beispiel nochmal abends ausgehen darf. Und solche Dinge.
Sind das Proforma-Fragen, die du dann in der Regel mit Ja beantwortest oder kostet das was?
Nee, das kostet nichts. Das ist einfach nach meinem Gutdünken, sage ich dann Ja oder halt manchmal auch Nein, damit das nicht so eine Gewohnheit ist. Ne? Also wenn ich immer Ja sage, dann ist das ja auch nicht mehr besonders.
Wenn du jetzt mal Nein sagst, kommt er dann mit Argumenten?
Nein.
Also wenn er jetzt gute Argumente hätte, ja. Er schüttelt verzweifelt mit dem Kopf, auf keinen Fall mit Argumenten kommen. Also weil ich hätte ja diesen Anspruch, vielleicht hat sie gerade nur nicht alle Informationen, deshalb konnte sie gar nicht die beste Entscheidung treffen. Also gebe ich ihr doch nochmal alle Informationen, vielleicht schreibe ich ihr nochmal schnell 30 SMS mit Gründen, warum sie es mir doch erlauben sollte.
Das heißt, du würdest anzweifeln, dass das, was ich entscheide, nicht gut ist.
Nein, ich würde ja wissen, dass es nicht gut ist und würde den Fehler, den du möglicherweise gemacht hast, der ist ja gar kein Fehler, sondern es liegt nur daran, dass ich dann die falschen oder nicht die vollständigen Informationen geliefert habe.
Mhm, dann würdest du mich damit nerven und das Ergebnis des Nervens wäre, dass du definitiv nicht das machen dürftest und zwar auch vielleicht für länger nicht.
Ja, es wird immer schlimmer, ne?
Also es kann.
Es wird nicht besser, man kann machen, was man will.
Genau.
Er sitzt da und freut sich so.
Naja, er liebt mich. Und liebt mich vielleicht manchmal auch für meine Gemeinheiten.
Ja, dafür mag ich mich vielleicht auch ein bisschen entschuldigen, weil ich sehe das natürlich immer aus meiner wirklich sehr subjektiven Sichtweise. Ne?
Subjektiv passt sehr schön.
Auf der anderen Seite denke ich mir, man kann es mal am plastischsten erklären, wenn ich einfach alle Vorurteile rauslasse immer und die auf den Kopf werfe und dann gucken wir mal, was passiert. Ich finde, dann kannst du es auch mir sehr schön erklären. Ja, er ist glücklich, er ist zufrieden. Und für mich wäre es definitiv nichts.
Deswegen sind wir auch nicht zusammen.
Ja, aber man hat ja doch immer, ich finde, man hat ja immer so dieses Gefühl, gibt es da noch mehr zu entdecken? Habe ich mich vielleicht nur nicht getraut, was auszuprobieren und sollte ich es vielleicht doch mal wagen? Und je mehr man darüber spricht, desto mehr stellt man fest, nee, es wird nicht besser.
Das ist im Übrigen durchaus ein Thema, dieses Ausprobieren und ich weiß es noch nicht. Also das ist auch eine Schwierigkeit von unserem Altersunterschied. Ich habe ja schon sehr, sehr viel ausprobiert und weiß ziemlich genau, was mir gefällt, was mir nicht gefällt und was so meine Richtung ist. Und von meinem Subi, der hat halt noch nicht so viel ausprobiert. Und dann versuche ich auch schon mal Gelegenheiten zu schaffen und das ist dann Belohnung. Wenn ich zum Beispiel zufrieden bin einfach mit ihm und glücklich bin, dann schaffe ich Möglichkeiten und Situationen, wo er Dinge mit anderen, mit Dritten ausprobieren kann. Oder ich mache etwas ihm zuliebe.
Damit das gut für ihn ist, für seinen Erfahrungsschatz oder damit er an dich gebunden bleibt, weil er damit er nichts vermisst? Also wie viel Eigennutz ist dabei für dich?
Ein Eigennutz ist eigentlich, dass er glücklich ist. Gehen könnte er ja sowieso, also das wäre ja, ich meine, ich kann ja, wenn jemand zum Beispiel sich entliebt, dann würde er gehen, wenn es nicht mehr passt. Und dann ist es auch egal, was ich will oder was ich Gutes ihm vielleicht auch vorher getan habe oder danach. Also man ist ja nicht zusammen in einer Beziehung, weil man was davon hat, sondern das ist ja dann der Unterschied auch vielleicht von einer reinen Spielbeziehung ohne Gefühle. Wenn man sich liebt, dann nimmt man Rücksicht und dann nimmt auch Alesa Rücksicht.
Das klingt sehr schön.
Es ist auch sehr, sehr schön.
Da dein Partner das Handy ja jetzt öfter mal dir ins Gesicht gehalten hat, er will, dass du irgendwas erzählst. Tust du ihm den Gefallen? Oder hat er dich jetzt genervt damit?
Nee, hat er mich nicht genervt. Das ging, ja, vorhin hattest du ja mal gefragt wegen Bestrafen und es gab mal zum Beispiel eine Situation, da hat er mich richtig geärgert. Und zwar eine Situation, wo ich eigentlich woanders übernachten wollte, weil ich zu tun hatte und ihn überraschen wollte, nach Hause fahren wollte, es war eine Stunde Fahrt und hatte dann so kleine nette Dinge ihm geschenkt, wie darfst den Plug in den Arsch heben. Und das eine oder andere. Und während dieser Fahrt habe ich auf einem anderen Kanal mitbekommen, dass er mich richtig verärgert. Also er hat mich wirklich geärgert. Als ich ihn dann da danach gefragt habe und ja, so eine Wischiwaschi-Antwort kam, habe ich gedacht, also das kann ich so nicht einfach im Raum stehen lassen. Und ich habe ja immer noch mindestens eine Dreiviertelstunde Fahrt nach Hause. Dann habe ich ihn gefragt, ob sowas wie Du stehst doch auf Atemkontrolle. Es winselte da so ein bisschen. Also er steht da drauf. Und dann habe ich gesagt, okay, dann wirst du jetzt als Strafe eine Stunde lang Helene Fischer mit Atemlos hören. In Zimmerlautstärke, ohne Oropax, weil ich kenne ihn ja. Dann jammerte er rum und sagte, meine Herren, du weißt doch, ich muss nächsten Tag arbeiten. Ich sagte, ja, dann solltest du anfangen. Und es jammerte noch ein bisschen weiter. Dann hatte ich ihm die Option noch gestellt, dass er ins Wohnzimmer gehen kann, mit den lauten Musikboxen das hört. Also es war dann relativ schnell klar, dass es da keinen Sinn macht, er nicht drum rumkommt. Er wusste aber da immer noch nicht, dass ich nach Hause fahre. Und bin dann ums Haus geschlichen und habe ihn in Tat im Schlafzimmer dann gesehen. Er hatte sich einen schönen Abend schon vorher gemacht, hatte die Rotweinflasche am Nachtschränkchen stehen. Ich muss dazu sagen, er musste, also eine weitere Anweisung war, weil es war mir noch nicht genug Strafe, musste er jedes Mal, wenn sie atemlos sagte im Lied, sich kurz vom Abspritzen wichsen. Und er hatte echt zu tun. Sie sagt das sehr oft. Ich hatte Spaß.
Und er hat was gelernt.
Ja.
Und das war so einbrennend, dass dann auch da war die Position für die Zukunft einfach mal klar.
Nee, da war sie schon vorher klar.
Ja gut, aber ist das seitdem nochmal sowas vorgekommen, so eine Wischi-Waschi-Antwort?
Die kommt immer ran, also es kommt ständig bei ihm. Also der ist da sehr penetrant. Also ich habe da einen ziemlich hohen Erziehungsauftrag bei ihm.
Provokation oder ist Nein. das eher, sag mal, Unfähigkeit, sich an Regeln zu halten? Es gibt ja so Menschen, die können sich einfach nicht an Regeln halten.
Ich würde sagen, er denkt einfach nicht nach in dem Moment. Und dann platzt das so raus und dann ist das draußen und dann merkt er, dass es zu spät ist. Aber es ist wesentlich besser geworden. Also ich hab noch Hoffnung.
Also meinst du noch 10, 12 Jahre und dann ist soweit alles okay?
Ja.
Ja, aber das ist ja, davon lebt ja auch die Beziehungsinteraktion, dass es da noch was gibt, was irgendwie nicht den Regeln entspricht.
Ja, das ist so.
Wenn es perfekt wäre, wäre es ja irgendwie langweilig.
Da bin ich mir nicht so sicher, ob perfekt wirklich langweilig ist, weil dann kann man sich ja neue Aufgaben stellen. Man kann ja das im Prinzip ja immer wieder irgendwie erweitern.
Ja, aber dann wirst du ja irgendwann, ja ich sag mal, kleinlich. Du musst dann immer das Korsett immer enger und enger und enger stellen. Und ja, entweder hat man dieses gemeinsame Gefühl, man erreicht jetzt noch mehr Perfektion oder es wird halt irgendwann unmöglich.
Ich glaube nicht, dass man dann unbedingt das Korsett immer enger machen muss, sondern man macht vielleicht noch ein anderes Korsett, was man sich kauft und guckt da, dass man dran feilt.
Ich breche das Thema hier mal ab. Wir könnten darüber noch 2 Stündchen reden. Es gibt ein Ding der Woche, habe ich gehört.
Ja, und es gibt eigentlich auch 2 Dinge der Woche.
Ja, sehr schön.
Das eine ist ein altes Ding der Woche.
Ich bin sehr gespannt. Sie wühlt jetzt in der Tasche.
Ja.
Es knistert.
Das ist das erste Ding der Woche.
Ich komme es mal in die Hand. Es ist eine Schnur.
Ein Lederbändchen.
Etwa, ne, sind das 1,50 Meter?
Ja, kommt hin.
Okay, und mit dem hast du schon Generationen von Subis umgebracht.
Nein.
Also es ist schwarz, halben Zentimeter breit, rau, also so Wildleder.
Also ich finde das ganz weich, ich habe da härtere, also das ist schon ein weicheres Leder.
Okay, es ist nicht Samt, es ist Leder.
Es ist Leder, genau. Mhm. Es ist Leder und dieses Bändchen war für mich immer etwas, wenn man das dabei hat und ich meine 2 gesunden Hände habe und meinen gesunden Körper habe, dann kann ich allen Spaß haben, den ich haben will.
Also das ist das Alesa Minimal Spielpaket, unterwegs Spielpaket.
Genau.
Den Spielzeugkoffer.
Genau. Damit kann man sogar fixieren, man kann wunderbar Eier binden.
Ich habe das Ding gerade in der Hand, aber man kann es ja auch waschen, ne?
Man kann es waschen und es wird auch gepflegt und gefettet und ich kann es auch gerne bei dir mal zeigen, wenn du möchtest, wie das so sich anfühlt.
Ja, das hast du dir so überlegt, ne? Was möchtest du denn zeigen?
Ich hätte dir dann gezeigt, wie sich das anfühlt. Dir.
Ja, zeig mal.
Dann musst du dich ausziehen.
Wie, ich muss mich ausziehen?
Na, wenn ich deine Eier abbinden soll, dann muss ich ausziehen.
Da haben wir uns missverstanden.
Ich war auch ganz irritiert, dass du so schnell weiterredest. Weil das seht ihr ja auch nicht, Sebastian ist mit eine ganz, ganz kleine Sekunde rot geworden. Ja. Also gut, in der Tat kann man das sehr vielseitig verwenden und es passt halt wirklich, also man braucht noch nicht mal eine Handtasche dafür, es reicht einfach eine Hosentasche.
Ja, und das ist, es ist reißfest.
Ja.
Und dein Subi verfolgt mit seinem Blick dieses Bändchen auch, der, das ist sehr spannend. Da ist die Aufmerksamkeit gar nicht mehr bei dir.
Ja, das ist in Ordnung. Weil wenn ich will, hätte ich die Aufmerksamkeit wieder. Da brauche ich nicht sehr viel.
Und das trägst du jetzt seit Jahren mit dir rum?
Also das oder andere. Also es ist jetzt nicht das, okay, was mich also jetzt seit...
dieser Gegenstand, aber die Frage war, genau, wo kommt es her?
Von irgendeinem Mittelaltermarkt kommt es her. Ganz, ganz früher in meiner Anfangszeit, ich sage immer noch, da war ich eine Hausfrauendomse.
Sie hat Domse gesagt.
Ich habe Domse gesagt, ja. Und ich finde es in der Tat nicht wirklich so schlimm, wie es zum Teil hier diskutiert wurde. Damals habe ich ja wirklich angefangen mit Schnürsenkel und Kochlöffel. Das war ja, sagen wir mal, mein erstes Equipment. Und man hat ja das genommen, was man so da hatte. Und das war dann schon eine Verbesserung, so ein Lederbändchen, was ich mir dann, wie gesagt, irgendwann auf dem Mittelaltermarkt besorgt habe.
Dafür oder einfach mitgenommen und dann hat sich das herausgestellt, dass das...
Dafür.
Okay, aber der Gegenstand an sich, der hat jetzt nicht für dich, das ist jetzt kein besonderer Gegenstand, also der ist auswechselbar.
Der ist auswechselbar und macht es manchmal aus hygienischen Gründen auch sinnvoll.
Okay, waschbar, aber Blut ist dann irgendwann, ich habe eben auch dran gerochen, es roch auch noch nach Leder.
Hat dich beruhigt?
Überlegt, ob da vielleicht ein paar kurze Haare irgendwie mit drin, so ein paar Stoppeln drin hängen oder irgendwie, was weiß ich, eine Vorhaut noch dazwischen klemmt, die da irgendwo abgerissen ist.
Nein.
Okay. Es ist so schön und simpel.
Ja, genau, deswegen mag ich das so gerne, weil es wirklich einfach ist und man immer dabei haben kann.
Ich sollte mir sowas auch mal überlegen.
Ich war mal auf einer Party und eine Freundin fragte, wie das denn so funktioniert mit den Eierabbinden. Und dann habe ich meine Tasche gepackt, ich hatte sonst nicht viel dabei, ich mag keine Handtaschen. Und habe dieses Bändchen rausgezogen und habe gesagt, ich habe da mal was vorbereitet. Und bei dieser Party hat sich in der Tat damals ein dominanter Mann zur Verfügung gestellt und sich auf den Günststuhl gelegt und hat das machen lassen. Ja, es war informativ für meine Freundin.
Jetzt mal so blöd gefragt. Ja, man kann das machen, aber hat das einen Sinn? Also ist das, um es schön auszusehen oder damit es weh tut oder damit, ja, was kann man damit machen?
Es sieht schön aus.
Mhm, nein.
Hast du das schon mal bei dir ausprobiert?
Ich habe das schon gesehen und fand es einfach, ich finde generell Männer nicht schön zwischen, ganz, tut mir leid Jungs, aber ich finde die Mädels sind da einfach hübscher geraten.
Also man kann sie damit schöner machen, als sie schon sind. Und es ist halt auch, ich sag mal, man erhöht damit ja auch die Schmerzempfindlichkeit. Also es gibt ja auch Männer zum Beispiel, die Frauen die Brüste abbinden. Ja. Habe ich mal gehört oder gesehen. Boah. Schon.
Und, ich mache sowas nicht.
Nie.
Ich lasse sie das machen, das kann sie besser als ich.
Und es ist einfach so, wenn Blut sich staut, dann wird das schmerzempfindlicher und dann kann man noch schöner gemein sein mit ganz wenig Aktion.
Also eine Arbeitserleichterung.
Ja, und es ist auch so ein beherzter Griff in die Eier, geht auch schneller, wenn die abgebunden sind, als wenn ich ja lange jetzt erstmal rumsuchen muss.
Du hast dein zweites Ding der Woche.
Ich habe noch ein zweites Ding. Neugierig. Das ist sozusagen mein altes Ding, was mich schon ganz, ganz viele Jahre begleitet. Und im Zuge der Beziehung zu meinem Subi, der maßgeblich nicht ganz so masochistisch ist und ich da manchmal auch an meine Grenze gekommen bin. Also ich hätte dann vielleicht auch, ich wäre gerne gemeiner gewesen und es würde einfach nicht gehen. Und haben wir etwas gefunden, was auch ziemlich scheiße für ihn ist. Gerade wenn ich darüber bestrafe. Und aber einen Schmerz, den er aushält und vertragen kann.
Bestimmt irgendwas mit Strom.
Wie kommst du darauf? Genau, und da sind wir beim wo habe ich es? Hier habe ich es. Genau, bei diesem Gerät.
Oh, was ist das? Ist eine Fernbedienung.
Das ist eine Fernbedienung.
Ein MyStim.
Genau. Und das bereitet uns recht viel Spaß. Ich gebe zu, leider nicht ganz in der Reichweite, wie ich es mir wünschen würde.
Ist es an? Ich habe die Fernbedienung jetzt in der Hand. Okay, ist es nicht an? Also ist es auch nicht gebrauchsfertig.
Könnte man anmachen.
Da, der Schalter an der Seite?
Nein, weiß ich nicht.
Also, ich gebe dir das mal zurück. Vielleicht kannst du mal demonstrieren, was du da tust.
Ich lasse das meistens Supi anmachen, weil ich keinen Nerv habe auf das Einstellen und gucke dann, ob die Einstellung passt.
Okay, das ist jetzt nur eine Fernbedienung, die steuert ja sicher irgendwas.
Genau. Das heißt, dieses Gerät ist zum Beispiel so, dass es immer eine Stimulation von dem Programm oder immer eine gewisse Stimulation, wie sagt man, ausgibt. Und ich kann die Stärke dadurch erhöhen.
Ja, Moment, aber jetzt erstmal, wo ist das denn bei ihm installiert?
Das kommt drauf an, was ich möchte, ob ich es ihm schön machen möchte, denn das gibt's auch. Oder aber, ob es einfach auch dem Sinn und Zweck dient, ihn zu bestrafen.
Okay, es steckt jetzt wahrscheinlich irgendwo drin?
Nein.
Okay, erklär mal.
Es steckt jetzt gerade an den Oberschenkelinnenseiten, die sind recht empfindsam.
Ach ja, das
und
war
es
auch
macht überhaupt keine Lust. Es macht ihm überhaupt keine Lust. Ich könnte mir vorstellen, dass wenn wir das jetzt nicht dran hätten, er zwischendurch doch mal vielleicht dazwischen geredet hätte. Also wie gesagt, er denkt ja manchmal nicht so ganz so nach und platzt damit irgendwas raus und das kann man sehr gut damit zum Beispiel.
Er hat jetzt gerade ein Knöpfchen gedrückt und er hat irgendwie rumgewackelt.
Ja, aber nicht dolle. Also
das ist mehr der Schreck, ja?
Ja, das war der Schreck nur. Und dieses Gerät kann man halt auch, hat einen sogenannten Schockknopf, der eigentlich sehr harmlos ist, muss man sagen. Also das geht dann halt so bis zur höchsten Stufe, das ist von 1 bis 10 bei dem Gerät und ist aushaltbar.
Ich würde ihn ja fragen, aber er hat gerade andere Probleme. Da habt ihr euch drauf geeinigt, das ist in Ordnung.
Genau, das ist ein Schmerz, der scheiße für ihn ist, also gerade jetzt an dieser Stelle. Wir haben ein etwas anderes Gerät noch von einer anderen Firma. Das geht aber nicht per Funk, sondern richtig über Kabel. Das ist nochmal heftiger, das hat mehr Power und das hat auch so einen ganz, ganz tollen Schockknopf. Das liebe ich besonders so bei längeren Strecken, wenn wir Auto fahren. Dann kann man das immer sehr viel und sehr
aber
schön.
Dann fährt er nicht.
Nein, ich fahre. Ich fahre und habe den Knopf in.
Okay, also ne, nicht, dass wenn er fährt und du drückst den Knopf und dann er schüttelt auch panisch den Kopf. Ist das was ganz Neues oder?
Mittlerweile nicht mehr.
Okay.
Ich würde sagen, seit 2 Jahren probieren wir da ein bisschen mit rum. Es schüttelt so halb den Kopf, scheint nicht ganz zu stimmen. Also würde ich sagen, vielleicht irgendwie 1,5 Jahre. Es nickt mehr. Also es sind dann wohl 1,5 Jahre, mit dem wir rumprobieren.
Ist das ständig im Einsatz oder ist das was für besondere Gelegenheiten?
Wenn ich Lust habe oder gerade wenn wir unterwegs sind. Also wir fahren ja auch zum Beispiel manchmal in Urlaub, kommt vor. Wenn wir dann längere Touren machen, finde ich das sehr, sehr schön, so für unterwegs seine Aufmerksamkeit zu behalten. Weil
gib mir doch nochmal die Fernbedienung, bitte. Okay, da steht jetzt 127, ist das ein Puls oder?
Das ist irgendein Programm.
Also, ne, und dieser große Plusknopf da, das ist der.
Also, du könntest das jetzt mit Plus und Minus erhöhen von 1 bis 10. Das steht ja. Jetzt bei 1 oder 2.
Mal ein Bild davon. Da freuen sich die Leute immer, wenn es da was zu sehen gibt. Also, jetzt nicht von den gerösteten Oberschenkeln, sondern von der Fernbedienung. Okay, wenn ich jetzt in der Mitte auf diesen Schockknopf immer wieder draufhämmer, dann beschwert er sich irgendwann.
Nein, gleich.
Gleich.
Und er beschwert sich nicht, also er darf ja gerade nicht sich beschweren.
Okay, aber also ich habe das Ding jetzt in der Hand und er sieht entspannt aus.
Ja.
Vertraut
und
ich erlaube dir
in der Mitte mal drauf zu drücken.
Wie ist das, wenn ich jetzt kurz drücke, gibt es nur was Kurzes, wenn ich lang drücke, lang oder?
Er gibt den Impuls dann weiter, wie das Programm ist. Und wenn das Programm gerade auf ruhig ist, dann nützt es auch nichts, wenn du drückst.
Ach so.
Das heißt, ich würde sagen, so 2-3 Sekunden kannst du schon draufdrücken.
Okay. Und wenn ich das mache, dann.
Du merkst es auch sehr
irgendwas.
Schnell. Genau, du merkst es sehr
ja,
schnell.
Ja, er wackelt gerade. Ja, und es leuchtet auch. Das ist so, es belohnt mich auch mit positivem Feedback. Der Knopf leuchtet jetzt weiß und schön auf. Das Display ist hell. Alles ist in Ordnung.
Ja, und es lächelt noch. Also es ist okay.
Es ist wie so ein Handyspiel. Oh, das nächste Level. Es ist ein positives Feedback.
Ja, wir wollen aber das noch ein bisschen mal irgendwie weiter rumprobieren mit Geräten, die auf größere Entfernung funktionieren. Also wir haben in der Tat da mal rumprobiert in meinem letzten Urlaub, den wir mit anderen SM-Lern verbracht haben. Und da hatten wir so nette Geräte, die auch mit Funk funktioniert haben und Sobi durfte mal ein bisschen tanzen üben.
Ah.
Genau. Das war sehr schön. Vor allen Dingen ist das weiter als, reicht das Gerät weiter als das.
Okay, was sind das jetzt hier? 2-3 Meter oder schon?
Nein, schon 100 Meter, 150.
Du wirst gerade verbessert.
ganz subtil.
Ich glaube 10. Ja, und im Freien 100, so wie bei schnurlosen Telefonen oder so.
Also es kommt, genau, es kommt auch darauf an, ob deine Hauswand dazwischen ist. Hm. Und mein Gedanke ist, dass ich bei uns auf der Terrasse sitze im Liegestuhl und so wie Rasen mäht, und wenn er nicht schnell genug mäht oder die Ecken vergessen hat oder so, dann halt nochmal korrigiere. Das fände ich zum Beispiel sehr hübsch. Das sind so meine Ideen dafür.
Es ist ja offensichtlich der Traum aller Sadisten, ne? Also Strom hat immer dieses, ich habe einen Effekt und ich muss mir die Hände dafür nicht schmutzig machen. Ein Knopfdruck und mein Wille geschehe.
Es ist seniorengerecht, sage ich auch immer dafür.
Senioren. Ich muss jetzt leider gerade, ich habe jetzt leider gerade diese Werbung von diesen Notrufknöpfen, die dann die alten Leute erzählen. Ne? Ich bin jetzt selbstständig, irgend so eine Werbung, ne? Und dann der Hausnotruf. Natürlich. Klar, man drückt dann den Notrufknopf und Subi steht dann da, weil Subi sonst tot umfällt, beziehungsweise.
Na, ich hoffe nicht. Ne, ich hoffe nicht.
Quasi geschockt. Geschockt wird an der Stelle.
Nein, das funktioniert zu Hause mit einem Glöckchen. Da haben wir in der Tat meine alte Weihnachtsglocke, wo ich die Kinder früher zu Heiligabend ins Zimmer habe rufen lassen. Die ist umgewandelt zu Hause. Wenn das Glöckchen läutet, dann weiß er Bescheid. Er hat eine Aufgabe.
Du hast es gerade gesagt, Kinder.
Ja.
Du hast ja welche zu Hause gehabt.
Ja.
Wissen die denn Bescheid?
Ja, meine Kinder wissen Bescheid.
Und? Hast du denen das irgendwann verkündet? Oder, also, ne, wir hatten das jetzt vor 2, 3 Folgen tatsächlich dieses Thema, ne, wie gehe ich damit um, wenn ich Kinder habe? Was erzähle ich ihnen? Wie erkläre ich ihnen das? Erkläre ich ihnen überhaupt was? Ja, würde ich gerne mal von dir wissen, wie du damit umgegangen bist.
Also, ich habe versucht, das so weit wie möglich von meinen Kindern fernzuhalten. Weil für meinen oder in meinem Kopf oder in meiner Vorstellung war das so, dass ich dachte, sie sollen so selber ihre Sexualität dann irgendwann mal, hoffentlich nicht so früh, wie man natürlich als Mutter so denkt, sollen die dann selber entdecken, und das muss nicht gleich SM geprägt sein. Es war dann damals so, dass Freunde eine SM-Kneipe eröffnet haben und sie das so ein bisschen mitbekommen haben. Dann habe ich mich erklärt, da waren dann, die Älteste war, glaube ich, ungefähr so 16 und die Jüngste 14. Da habe ich das dann erklärt, so ein bisschen nach und nach, immer ein bisschen mehr. Sie haben vorher gewusst, dass ich schon auf Partys gehe, wo ich auch meine Corsage anziehe, das haben sie schon gesehen. Aber so richtig geoutet habe ich mich da in diesem, in dem Alter.
Wie ist dann die Reaktion von so einer 16- und 14-Jährigen?
Nein, einfach nur haben sie so aufgenommen, und eine Tochter hatte dann auch nochmal so nach Details gefragt, und da habe ich gesagt, du, andere Eltern erzählen jetzt auch nicht, was sie so im Schlafzimmer genau machen.
Warum hast du denn die Notwendigkeit gesehen, das zu erzählen?
Bedingt dadurch, dass ich mich einfach auch in der Szene zu sehr oder sehr offen bewegt habe. Also es gab dann später irgendwann dann also schon so Sachen, das war dann auch erstmal, dass ich das setzen musste, und dann irgendwann kamen sie halt auch schon mal mit Fragen an, und dann haben sie gesagt, sag mal, ne, XY hat aber nichts damit zu tun, ne? Doch, auch. Ach, hätte ich jetzt nicht gedacht. Und dann haben sie so nach und nach den Freundeskreis so durchgegangen, und immer wieder waren sie ganz überrascht, dass die auch, wie, was? Und waren dann ganz überrascht, und aber sie gehen sehr offen mit dem Thema um und sie kommen damit gut klar. Es ist aber kein permanentes Thema, und ich muss dazu auch sagen, auch wenn wir eine FLR führen, also eine Tochter, die ist auch in den Semesterferien schon mal dann länger bei uns, dann halten wir uns einfach zurück. Dann gibt es halt keinen Fußkuss.
Aber sie weiß Bescheid.
Sie weiß Bescheid. Aber wir, also dieses klassische Dienen wie Frühstück machen und solche Sachen, das findet sie auch nicht schlecht. Und auch wenn sie auf gar keinen Fall so eine Beziehung führen möchte, das ist, das bleibt auch weiterhin. Aber ich sag mal, es gibt kein Halsband, es gibt diesen Fußkuss nicht, und andere Dinge, subtile Sachen laufen natürlich weiter.
Versteckst du das Zeug bei dir?
Na, heute nicht mehr. Aber damals schon. Also in dem Alter waren, hätte ich das versteckt, ja.
Also sicherstellen, dass die Kinder nichts finden können, selbst wenn sie suchen.
Ja, nicht ganz so. Es gab also zum Beispiel auch Kisten mit natürlich auch Spielzeug, was man so im Laufe der Jahre sich ansammelt, dann ist es doch ein bisschen mehr als nur das Lederbändchen. Das war schon in einer Kiste weggeräumt, also sie hätten danach suchen müssen. Und ich weiß auch, eine Tochter hatte mal danach gesucht, hat sie mir später dann erzählt und hatte dann auch so komische Sachen gefunden, die sie etwas merkwürdig fand. Das muss jeder letztendlich für sich selber entscheiden, aber ich glaube, in gewissen Formen von Kinderschutz finde ich da ganz wichtig, also Kinder zu schützen und nicht die eigene Sexualität ihnen oder die eigene, muss ja nicht immer nur Sexualität sein, BDSM, so den Kindern überstulpen.
Ja, auf der einen Seite ist man ja immer Vorbild, automatisch.
Ja.
Und in dem Bereich will man sie ja freilassen.
Ja.
Also sollen sie sich selber entwickeln.
Genau.
Aber sie sind ja nicht blöd. Die kriegen ja ganz viel mit.
Das war wie damals gesagt mit den Freunden, mit der Kneipe, wo sie dann natürlich auch die URL eintippen konnten im Internet und sehen konnten, was das für eine Kneipe war. Und dann halt, da musste ich halt schon mich dann outen. Aber ich glaube, dass man Kinder, wenn die Fragen stellen, schon kindgerecht antworten sollte oder die Fragen beantworten sollte, aber vielleicht auch nicht zu viel. Wenn sie mehr wissen wollen, dann kommen sie schon. Aber die wollen meist gar nicht so viel wissen.
Nee, Sexualität von Eltern ist ja so oder so auch nicht existent.
Komischerweise ist das bei meinen Kindern, das sehen die bei mir nicht so. Also die sehen mich durchaus. Ich habe es bei meinen Eltern gar nicht so richtig registriert. Aber ich glaube, das wollte ich auch nicht. Also es ist so, dass meine Große für ihr Studium auch schon mal Fragen hat, Fachfragen hat und die stellt sie mir auch. Sie will nichts Persönliches von mir wissen, aber sie findet das schon interessant, dass ich mich mit dem Thema auskenne und kann dann auch schon mal gezielte Fragen stellen. Und ich weiß auch irgendeinen Bericht, ich weiß nicht mal, um was es ging, war dann auch ein Thema in ihrer Bachelorarbeit.
Okay, das heißt, ihr habt da also wirklich einen Zugang auch gefunden, der entspannt ist tatsächlich.
Ja. Also meine Kinder sind, ich habe da schon ziemlich viel, ziemlich richtig gemacht.
Ja, herzlichen Glückwunsch.
Ja.
Ich habe mir das vorletzte kleine Thema, die Satellitensubs. Und das Wort habe ich vor dir noch nie gehört, aber es hat mich ich habe sofort eine Vorstellung davon gehabt, was könntest du meinen? Nämlich, man holt sich noch einen Sub dazu.
Nein.
Verdammt. Okay, erklär es mir. Was ist ein Satellitensub?
Ich habe ja irgendwann mal gesagt, dass ich durchaus auch Zeit online verbracht habe, um einen passenden Sub zu finden. Und in dieser Zeit begegnen einem natürlich auch Männer, die augenscheinlich passen könnten. Und man fängt mit ihnen erstmal eine Spielbeziehung an. Es wird dann auch enger, aber sie bekommen die Kurve nicht wirklich, sich für einen zu entscheiden. Sprich, Wohnortwechsel oder ganz offiziell eine Beziehung zu führen, also auch als Partner dann eine Beziehung zu führen und geistern sozusagen immer um einen herum und erzählen, wie toll man ist. Und als ich jünger war, fand ich das auch super, wenn die dann erzählt haben, wie toll man ist und die einzig und die wahre. Aber sie kommen trotzdem nicht näher.
Sie bleiben immer auf so einem gewissen Abstand.
Genau, sie sind um einen herum. Und aber kommen eigentlich nicht wirklich nah. Das habe ich irgendwann unterbunden und habe damals auch zu Menschen, die wirklich mir auch wichtig waren und die ich auch sonst sehr geschätzt habe, den Kontakt abgebrochen, der sicherlich auch für die schlimm war, das weiß ich auch, weil ich gemerkt habe, es gibt mir nichts. Ich habe also im Prinzip einfach einen Energieverlust, einen Zeitverlust durch den Kontakt, aber es bringt mir in meinem Leben nicht irgendwas. Es bringt mich nicht weiter zu dem, wie ich eigentlich leben möchte. Das ist das auch so ein bisschen online, habe ich den Eindruck, nachdem ich die letzten Jahre Kontakte eher real kennengelernt habe, das ist immer so ein bisschen so eine Scheinwelt. Dann wird immer auch viel Tamtam gemacht und sie und meine Herrin und nur für sie und sie sind die Einzige und die Wahre und die Echte, aber es ist letztendlich eigentlich immer nur so, bis sie abgespritzt haben. Sobald sie ungeil sind, dann ist das auch erstmal wieder weg und tauchen dann wieder irgendwie auf, weil sie dann bedürftig sind, aber kommen halt nie näher. Das ist ein Unterschied oder empfinde ich als einen Unterschied zu Menschen, die man auch real kennenlernt. Die sind einfach auch realer, kommen zum Beispiel dann auch aus der Nähe tendenziell. Und die Möglichkeit auch für mehr ist dort gegeben.
Was meinst du, woran das liegt? Ist es einfach so ein, ich sag mal, die Fast-Food-Domina, ich mache den Computer an, schreibe sie an, werde bespaßt und dann fahre ich sie wieder runter. Ich meine, das wäre ja, die würden dich ja wirklich benutzen an der Stelle.
Ja, genau. Da reagiere ich ja sehr empfindlich drauf, wenn ich das Gefühl habe, ich werde benutzt. Das ist es auch gar nicht. Ich bin wirklich diesen Menschen wichtig. Das führt dazu hin, dass ich zum Teil auch zum Beispiel zu einem Kontakt, den ich viele Jahre hatte, über das Konto verfügen konnte. Also wirklich auch wirklich Machtanteile hatte. Aber es hat nie gereicht, um wirklich dann zum Beispiel ganz zusammenzukommen. Und dann haben sie irgendjemand anderes kennengelernt oder dann zwischendurch dann auch geheiratet und dann ist natürlich auch Treffen nicht möglich so und dann zieht man das noch so ein bisschen durch, aber es fühlt sich dann auch nicht richtig an und diese Sachen, die habe ich halt vor ein paar Jahren alle gecancelt und den Kontakt abgebrochen.
Warum hast du es denn aufrechterhalten?
Weil sich es erstmal am Anfang gut angefühlt hat. Also ein Mann, der einem erzählt, man kommt nicht von dir los, das ist ja auch erstmal was ganz Positives grundsätzlich.
Ja.
Also das hört sich schon schön an, aber was ist da wirklich hinterher? Da ist ja nichts dahinter. Das ist ja einfach nur in diesem Moment so und es ist vielleicht auch länger als nur diesen Moment, aber diese Männer geben mir ja nicht wirklich das, was ich brauche. Und ich brauche jemanden wie hier, der neben mir kniet und manchmal den Kopf schüttelt und mich für plemplem hält, wenn ich irgendwas Verkehrtes sage, aber genauso, der mich anhimmelt. Und das habe ich mit Online-Kontakten, mit seltenen Treffen, habe ich das nicht. Ich brauche dieses zwischendurch auch kraulen können oder kneifen können und das geht alles nicht online. Das erfüllt mich nicht.
Ja, aber meinst du, das Medium macht da den Unterschied?
Ja.
Aber wenn du jetzt mit deinem Partner, wenn er jetzt irgendwie unterwegs ist für eine Woche, da am Chatten bist, dann ist es ja auch technisch gesehen online.
Ja, aber das ist ja eine ganz andere Sache. Wir haben ja eine Beziehung.
Also nein, okay, ich frage mal anders. Ist der Kennenlernweg der als andere? Also wenn man Leute irgendwie, ich sag mal, auf dem Stammtisch trifft, dann kommt das gar nicht dazu.
Ich glaube, das ist diese Kopfkino-Geschichte. Kopfkino ist super und toll. Und die habe ich sehr schnell, sehr präsent online. Aber sie ist nicht nachhaltig. Ich mache den Computer aus, stelle das Handy aus und dann ist die Person weg. Und oftmals auch nicht bereit, oder sie erzählt oftmals, sie wäre bereit, aber dann auch doch nicht bereit, ins Reale zu gehen, als zum Beispiel zum realen Treffen zu kommen. Also es ging dann irgendwann sogar so weit, dass ich bei, wenn ich jemanden kennengelernt habe, wo ich das Gefühl hatte, es könnte passen, wo ich ganz schnell gesagt habe, ich will mit dir einen Kaffee trinken gehen. Und dann haben sie zwei Sätze vorher geschrieben, ja, es ist auch gar kein Thema und ich, ne, die Entfernung ist kein Problem. Und dann reicht es aber noch nicht mal für einen Kaffee trinken zu gehen. Und dann weiß ich ganz klar, okay, es ist nicht der Richtige. Oder aber, dass ich halt auch sonst sehr wenig Zeit darin verbracht habe, lange zu schreiben und das Geschriebene sehr kurz gehalten habe, um einfach real sich zu begegnen.
Ja, das sagen ja sehr viele, ne? Dass sie da irgendwann ermüden, da quasi immer nur irgendwelche vermeintlich Interessenten zu bespaßen, wo es aber dann wirklich nie dazu kommt. Die Frage ist, wer sind die Leute, die sagen, okay, ich suche da was, aber ich bin nicht so weit, dass ich mich da treffen will. Aber ich hätte ganz gern das Kopfkino, ich möchte gern dieses Prickeln haben, aber bitte doch keine Verpflichtung.
Genau diese Männer sind das oder diese Frauen, die genau das möchten. Die möchten das Prickeln haben und das Kopfkino haben. Und in dem Moment, wo sie präsent sind, ist das auch ehrlich gemeint. Ich glaube, dass das wirklich auch in dem Moment gar nicht jetzt nur so dahergesagt ist oder gelogen ist. Die gibt's auch, aber die enttarnt man natürlich sehr, sehr schnell. Es ist einfach so, es reicht nicht für die Nachhaltigkeit. Es reicht nicht, um vielleicht dann wirklich, dass es eine Beziehung wird. Ich bin ein Beziehungsmensch und möchte das in Beziehungen leben und das ist mir wichtig. Und deswegen ist dieses Medium nur begrenzt das Richtige für mich. Das heißt, auch ich bin heute noch mal ab und zu online und ich chatte auch mal. Aber das ist eher dann so, wie wenn ich vielleicht in eine Kneipe gehe und ein bisschen zuhöre, was andere zu quatschen haben.
Also hast du dich da so ein bisschen von weg entwickelt
einfach. Genau, ganz genau.
Kannst du denn die Motive, dass die Jungs das so machen, nachvollziehen?
Ja.
Kennst du die Motive?
Ja. Ich kenne die Motive, aber ich wollte gerade sagen, das sind ja dann doch sehr persönliche Dinge, die ich jetzt nicht da breitreten möchte. Hat oftmals berufliche Geschichten oder familiäre Geschichten, dass sie Kinder haben, dass das natürlich auch etwas bedeutet, mit mir zusammen zu sein. Das heißt, ich fordere es nicht nur dann mal ein, wenn man sich trifft, sondern ich fordere die Hingabe immer ein, wenn ich sie möchte.
Wenn man mit BDSM erstmal anfängt, finde ich ja diesen Schritt, erstmal online mit Leuten irgendwie zu mailen, zu chatten, das ist ja schon mal relativ einfach im Vergleich zu, ich gehe jetzt unter reale Menschen, ich treffe mich mit jemandem.
Ja.
Ich finde es an sich gut, zu sagen, ich gehe raus und mache es in meinem Tempo, in meinen Schritten. Nur laufen sie momentan gegen Mauern, weil offensichtlich alle anderen da draußen schon keinen Bock mehr haben.
Also ich kann jetzt nicht für andere sprechen. Aber ich denke, da sind die Beweggründe auch unterschiedlich. Also mir hat mal jemand gesagt, wir als Femdom, wir hätten es ja viel, viel einfacher, jemanden kennenzulernen, auch gerade online, als sie, als Sub, der dann es nicht so einfach hat. Und dann kann ich nur sagen, natürlich kann man als Femdom sehr schnell jemanden kennenlernen und treffen. Aber es ist auch eine unheimliche Energie und ein Zeitaufwand für eine Femdom. Also wenn ich wirklich ernste Absichten habe, jemanden kennenzulernen, dann muss ich sehr viel Zeit investieren und Energie investieren in jemanden, wo ich nicht weiß, ob das überhaupt passen kann, ob die Chemie passt. Und da geht es jetzt nicht darum, wer er ist oder was er ist und ob er groß genug ist oder klein genug ist, ob er dick oder dünn ist, sondern es geht ja darum, ich möchte ja einen Menschen lieben und nicht jetzt seine Kilos oder seine nicht vorhandenen Kilos.
Ja, das hast du aber doch in jeder Art der Beziehung, dass du Energie reinstecken musst und mit einer gewissen Glück stellt sich raus, oh, man passt ja wirklich zusammen, langfristig.
Aber wenn du jemanden real kennenlernst, dann weißt du schon mal, ob die Chemie passt.
Also ob man sich riechen kann.
Zum Beispiel, genau. Und das weißt du online nicht. Es kann sich online ganz toll anfühlen und dann triffst du jemanden und denkst, geht gar nicht.
Ja, ich breche das mal runter. Das heißt, wenn man jemanden kennenlernen will, würdest du definitiv empfehlen, geht unter Leute.
Ja.
Macht's gar nicht erst online.
Ja. Also sie können es natürlich online machen und ich glaube, es ist auch sehr, sehr gut, um sich um sich zu finden oder um zum Beispiel zu gucken, was könnte mir gefallen oder was könnte mir nicht gefallen. Finde ich eine super Sache online, das bietet sich wirklich an, aber wenn ich eine echte Beziehung möchte und auch gerade als submissiver Mann, wenn ich jetzt eine Femdom kennenlernen möchte, glaube ich, dass sie eher jemanden kennenlernen über den realen Weg, also sprich über einen Stammtisch, weil es gibt ja dominante Frauen, es ist ja nicht so, dass es die gar nicht gibt. Wenn ich einfach, ich sag mal, nett bin, charmant bin oder einfach ein Mensch bin, den man mag, dann ist er dort schon mal der Stefan oder der Michael oder Hans oder Peter oder sonst wie jemand heißt.
Ja, aber na gut, das ist ja mal die Frage, wie selbstbewusst bin ich, wenn ich jetzt unter Leute gehe, ne, dann ist es für viele Leute ja wirklich schwieriger, als wenn ich jetzt online meine Zeilen nochmal zweimal kontrollieren kann und dann erst wegschicke. Für die lieben Hörer, ich spüre Subis Blick in meinem Rücken, weil sie ist inzwischen auch zu uns gekommen und hockt da hinter mir und bohrt mir mit ihren Laseraugen irgendwas hinten in den Rücken rein.
Auf den Boden schicken kann helfen.
Sie sitzt auf dem Spezialhocker, den habe ich eigens mal für Subi angeschafft.
Dass er nicht so weich ist, ich habe schon gesehen, dass er
sieht aus. Ist recht unbequem wie Sau, das Teil. Fürchterlich.
Und ich sehe, was sie macht oder nicht macht.
Ich vertraue sowieso sehr, dass sie auch hinter mir sitzen kann und ich nicht glaube, dass ich gleich eine Axt im Rücken habe. Aber es wäre schön, Alesa, wenn du mir Bescheid sagst, bevor was passiert. Und jetzt sitzt sie auf dem Boden, da hat der soziale Druck offensichtlich gewirkt. Auf dem harten Fußboden. Ach, ist schade, dass ich das alles rausschneiden werde.
Pass auf, also jetzt, wenn du das eh rausschneidest. Komm, Subi, gib mal das Kissen der Subine. Doch, meiner ist es gewohnt,
hart zu sein. Wenn mein Subi auf dem harten Holzfußboden liegen will, dann liegt sie auf dem Boden.
Okay, dann machen das jetzt beide auf dem harten.
Jetzt sitzt da beide auf und ich setze mich gleich auf das Bodenkissen hier. Jetzt nicht dazwischen reden, du bist nicht gefragt. Ich kann eh nichts hören richtig, weil ich habe ja hier die Dinger auf dem Ohr.
Du warst dabei mit Schüchtern und so.
Jetzt unterscheidest du ja zwischen realen Bekanntschaften, also Menschen, die ich real treffe, und online. Aber die Menschen sind doch die gleichen.
Nicht unbedingt. Es sind Menschen, natürlich, klar. Aber jemand, der real sich traut, Menschen zu begegnen, ist oftmals ein anderer Typ Mensch als jemand, der sich nicht traut. Und dann kommt die Frage, ich kann jetzt nur von meiner Perspektive aus reden, wenn ich jemanden kennenlernen möchte, möchte ich jemanden, der sich zumindest aus der Haustür raustraut.
Okay, es ist so ein Teil deines Beuteschemas, dass du jemanden haben möchtest, der so selbstbewusst ist, dass er da auch vor die Tür treten kann und will.
Ja, oder auch mir dann begegnen kann, weil jemand, der sich gar nicht traut oder gar nicht vor die Haustür traut, der wird vielleicht auch sich nie bei mir trauen.
Okay, das heißt, in deinem Fall ist das einfach ein sozialer Filter.
Ja.
Okay, ja, weil da wehre ich mich immer ein bisschen, weil ich sehe das immer nur als anderes Kommunikationsmittel, was eben die Menschen nicht anders macht. Es macht es ihnen leichter, ein bisschen was zu schönen, aber Im Grunde ist das Mittel das gleiche.
Ich glaube, dass es sie verändert. Ich glaube, das ist ein submissiven Mann oder einen dominanten Mann, der Frau ist ja eigentlich auch egal, also jeder oder was auch immer, wenn der jedenfalls sich traut, in die reale Welt zu gehen und sich auf hoffentlich freundliche Stammtische zu bewegen, dann wird es ihn verändern oder sie. Da bin ich mir ganz sicher, weil es hat mich auch verändert. Das hat mich offener werden lassen und es gibt einfach mehr Möglichkeiten. Also als Beispiel, auch wenn ich jetzt, also es gab ja auch Zeiten, wo ich nicht liiert war oder nicht jemanden an meiner Seite oder an meinen Füßen hatte, dann ist man gemeinsam zum Beispiel auf eine Party gefahren und man ist trotzdem nicht alleine. Dann lernt man dadurch wieder Leute kennen. Man lernt einfach Menschen kennen und ich denke immer, wenn ich einen SMler kennenlernen will, dann ist es gut, wenn ich mich unter SMler gebe und in mich bewege. Dann kann ich auch eher SMler kennenlernen als
Ja, wobei, das muss ich ja mit dem Vorurteil nochmal ankommen. Jetzt sagen sie ja alle, ne, Femdoms haben es ja viel einfacher. Sag mal, so ein devoter Mann, wenn der jetzt irgendwie allein auf einer Party ist, ich finde das immer, die haben es sehr schwer. Die kommen nirgendwo unter, weil sie können im Prinzip nur von A nach B gehen und rumbetteln. Und allein das macht sie schon unattraktiv. Jetzt ist die Frage, wie kann eine Femdom auf einer Party einen devoten Mann kennenlernen, wenn der ja da eigentlich eh nicht hingehen will, weil er ja da eh nichts zu suchen hat. Weißt du, was ich meine?
Ich weiß, was du meinst.
Das ist so eine Spirale, die nicht funktionieren kann. Es sei denn, du möchtest den Sub von jemand anderem haben.
Ja, ich weiß, was du meinst und da gibt es eine kleine nette Anekdote. Ich war mal auf einer Party in Hannover, schon viele Jahre her. Ich würde sagen, 15 Jahre ist das mindestens her. Ich saß da und neben mir saß ein recht junger Mann und dann haben wir nett ins Gespräch und ich habe dann auch gesagt, also auf einer Party lernt man ja keinen kennen. Das war unsere Meinung natürlich über so eine Party, dass man nicht wirklich da jemanden kennenlernt. Es hat sich so ergeben, dass wir irgendwann den Abend dann verbracht haben und verschwunden sind in sogenannte Separés. Erst als das Licht anging und die Musik ausgestellt wurde, haben wir gemerkt, oh, jetzt ist hier Schluss. Und dieser mittlerweile auch älter gewordene Mann ist heute einer meiner engsten Freunde oder einer meiner wichtigsten Freunde. Also man kann durchaus auf einer Party auch jemanden kennenlernen.
Aber jetzt kein Subi an der Stelle.
Er war eine Weile auch mein Subi.
Aha. Okay, also die Hoffnung ist nicht verloren.
Nein, die Hoffnung ist nicht verloren. Ich glaube sogar, dass viele Femdoms auf der Suche sind, aber sie möchten keine Hallodris, sie möchten schon auch exklusiv sein, sie wollen nicht konsumiert werden, gerade wenn es eher Femdoms sind. Ich glaube, reine Sadisten haben es einfacher.
Ja, die haben so, da geht auch mal Fast Food. Entschuldigung.
Ne, da geht einfach hart,
mal, ja, dann hauen wir dir mal diese an, genau. Heute Abend und dann ist das okay. Ganz dann hat genau. Uns das Spaß gemacht, war eine Gaudi, haben wir. Ja, ist auch okay, finde
genau,
ich auch
schön. Genau, ist ja okay. Aber die haben es, glaube ich, einfacher als, genauso wie wenn ich zum Beispiel jetzt auf reine Masochisten stehen würde, wäre es auch einfacher. Weil es jetzt egal ist, ob der Hintern jetzt an dem dran wäre oder bei dem dran wäre, den ich haue. Das ist jetzt sehr, sehr übertrieben und überspitzt gesagt. Aber es wäre trotzdem einfacher, wenn ich eine reine Sadistin wäre.
Gut, aber einfach ist ja langweilig. Ich glaube, da haben wir ein recht gutes Schlusswort. Wobei, ein Ding haben wir noch, Zukunft. Also das Stichwort lautet, und ich bin mir sicher, dass du es gesagt hast, als wir unterhalten haben, weil ich würd mir nie anmaßen, bei dir von Alter zu sprechen. Aber hier steht BDSM im Alter. Und dann habe ich noch hinzugeführt, ist das nicht was rumkommandieren kann man doch ewig. Das... Also, wenn ich meine Uroma noch im Hinterkopf habe, da weiß ich, dass die auch mit stracken 89 noch die ganze Family unter Kontrolle hatte.
Ja.
Entschuldigung.
Also es ist ja so, ich bin jetzt ja mittlerweile auch über 50.
Als wäre das ein Alter heutzutage.
Lieber Wirtshaus und ja, ich lasse mich Herrin nennen.
Hat ein Unding der Woche genannt neulich auf Instagram und das wäre ein T-Shirt mit der Aufschrift Ja, Herren. Das ist hiermit gewürdigt.
Ich hoffe, wir können uns mal unterhalten über Speisezettel und solche Siegel.
Ich vermittle den Kontakt. Also ja. lieber Wirtshaus, hiermit bist du zum Stammtisch in Hannover eingeladen. Ich werde dich Alesa vorstellen und dann habt ihr einen schönen Abend.
Gerne. Das wollte ich aber gar nicht sagen.
Der arme Kerl.
Sondern, nein.
Er steht nächste Woche Dienstag, steht der strack hier und sagt, okay, wo ist er?
Gerne. Alter, also auch ich habe natürlich schon so die ersten Gebrechen. Es gibt so Dinge wie, vor ein paar Jahren konnte ich noch über Stunden Face-Sitting machen, heute schmerzt die Arthrose. Und das ist etwas, da muss man auch erstmal irgendwie selber mit sich klarkommen und auch so ins Reine kommen, dass manche Dinge nicht mehr möglich sind. Oder aber ich hatte letztes Jahr eine ziemlich schlimme Entzündung gehabt, hatte eine Borreliose und der hat mich ziemlich niedergeschlagen mit, also ich konnte mich zum Teil nicht mehr bewegen. Und da hatte ich ein paar Monate und hatte dann einen Rollator bekommen. Also das erste Mal in die Öffentlichkeit mit dem Rollator zu gehen, ist das war für mich schon richtig eine harte Nummer, ne? Das muss man einfach so sagen. Das war wirklich eine harte Nummer, weil man mit vieles nicht mehr so machen kann. Da hilft natürlich ungemein auch ein Partner an der Seite, der dafür Verständnis hat. Dafür, dass manche Dinge nicht gehen, nicht immer gehen.
Ja, und ist ja auch umgekehrt, ne? Wenn, so wie gesagt, das mit dem Knien, das tut langfristig weh.
Ja.
Das geht nicht. Dann kann ich mich zwar stur stellen und sagen, ich will aber, dass du kniest, aber
nicht lange mehr.
Im Endeffekt muss ich eine Lösung finden.
Genau. Ich muss dazu sagen, auch in meiner Beziehung, der Zeitpunkt, wo es mir wirklich schlecht ging und ich fast, also ich will nicht sagen, ein Pflegefall war, aber schon nah dran, in der Zeit ging es mir wirklich elendig. Das war die Zeit, wo mein Sub auch sich dafür entschieden hat, zu mir zu ziehen, ganz zu mir zu ziehen und hat mir damit auch gezeigt, es geht also ihm nicht nur darum, dass ich irgendwie das ein oder andere toll mache und toll bin, sondern dass es ihm auch um mich geht und nicht nur um die Femdom-Alesa, sondern auch um mich als ganze Person. Ja, das lässt mich hoffen auf älter werden, weiter älter werden. In der Tat habe ich wirklich, wo ich wirklich Schiss habe vor, ist eventuell mal dement zu werden.
Ach doch, du Großartig, wie willst du? Oh Gott.
Weil ich mir dann immer so denke, also mir passiert das, ich glaube gerade heute ist das irgendwo passiert, ne? Dann habe ich dir beherzt in die Eier gegriffen, als gerade gestern war es, genau. Als jemand in der Nähe war, der damit nichts zu tun hat, es ist nicht aufgefallen. Und dann denke ich nur, jetzt stell dir mal vor, du bist wirklich in so einem Seniorenheim, weißt nicht mehr so richtig, was du machst und greifst dem Pfleger da an die Eier. Weil das für mich normal ist. Und das macht mir schon ein bisschen Sorge im Älterwerden. Aber
Nee, im Zweifel wird ja Subi dich dann pflegen.
So hoffe ich.
So hoffst du, ja.
Aber man weiß es natürlich nicht, was das Leben so gibt.
Also ich kann dir nicht mehr sagen, wer das war. Das ist Jahre her auf einer Party und da war da diese top geistig fitte ältere Frau, die muss 70 garantiert gewesen sein. Ich glaube, du weißt, wen ich meine.
Das ist, ja.
Und die hat dann ihre Zigarette irgendwie an so einem langen Stängel da geraucht und hat da ihr sympathisches Gift versprüht und der Typ, den sie da mit hatte, der hat sie da auch ganz aufopferungsvoll umsorgt. Und das war toll, die hat irgendwie Stil gehabt. Ich hab das einfach sehr genossen, mich mit der auch ein bisschen zu unterhalten und die hätte ja auch sagen können, Mensch, Jungchen, ich habe hier seit 50 Jahren Erfahrung, sondern die hat zugehört und hat irgendwas gesagt und ich fühlte mich da recht wohl in ihrer Umgebung und ja, also das geht. Also du hast auf jeden Fall mindestens 20 Jahre noch vor dir und im Zweifel, also blöd wird es halt nur, wenn du dement bist und vergisst, dass er Aufgaben erledigt hat. Und die dann bestraft dafür, dass er das nicht gemacht hat oder so, ne? Dann möglicherweise wird es dann komisch.
Ja, das stimmt. Aber das würde ich in dem Fall ja dann auch nicht unbedingt mehr so mitkriegen, was ich dann für einen Unfug mache. Aber meine Kinder sagen da schon, manchmal haben wir da ein bisschen Schiss vor. Nicht, dass die dann ins Heim gerufen werden und sagen, also, das geht leider hier nicht.
Ach so, und dann greifst du deinen Kindern einen Schritt, weil nein, die dich dann
nicht
pflegen.
Das nicht.
Oh Gott, das will
nein.
Nein, okay.
Nein, das nein. Nein, aber so Sachen wie zum Beispiel Strom ist ja wirklich seniorengerecht. Es gibt ja Möglichkeiten. Ich sage immer, vielleicht kann ich irgendwann auch mal sowas wie ein früher sagte man Zivi haben, der mir dann den Rohrstock reicht oder so. Aber das sind natürlich so Träume, wie die Zukunft aussehen kann und ich hoffe, es wird nicht so sein.
Also wenn du einen Zivi hast, der dann den Rohrstock auch noch für dich bedient.
Dann kann ich sagen, fester.
Ja, oh Gott. Ich glaube, an der Stelle steigen wir heute mal aus. Es ist jetzt nach 0 Uhr. Hui, eine der längsten Aufnahmen, die wir je gemacht haben. Oder gibt es noch was, was dir noch ein bisschen auf der Seele brennt?
Nein.
Außer, dass du das Wirtshaus kennenlernen möchtest.
Ja, mit dem würde ich wirklich in der Tat gerne quatschen.
Also, wenn er gut ist, dann, diese Folge wird ja wie alle anderen immer um 0 Uhr veröffentlicht. Wirst du dann so um nachts 3 Uhr dann eine Nachricht von ihm haben, dann ist er gerade fertig mit Hören. Nein, der muss ja auch arbeiten. Aber gerade im Bereich CBT ist er ja nun wirklich fit. Und du, glaube ich, auch. Und wenn ihr euch da noch ergänzt, dann spart mir, dass dein Subi bald ja nichts mehr zwischen den Beinen hat, was noch irgendeinen Sinn ergibt. Da unser beider Subis hier quasi schon halb am Einschlafen sind, schlage ich vor, wir erledigen noch schnell den Pflichtteil.
Es gibt einen Pflichtteil?
Ja, der muss zum Schluss immer sein. Also erstmal ist ganz wichtig, wie kann man dich erreichen? Das haben wir schon vorher geklärt. Es gibt keine E-Mail-Adresse von dir, sondern man muss mir schreiben. Und dann leite ich das an dich weiter. Das heißt, eine Mail an sebastian@kunstderunvernunft.de führt direkt zu Alesa. Zumindest mit einer kleinen Verzögerung. Und ich leite das weiter und dann antwortest du einfach selber, ne?
Ja.
Was soll ich denn nicht weiterleiten? Was soll ich gleich für dich ausfiltern?
Bitte keine Battle-Mails. Ich bin wirklich sehr zufrieden in dem Leben, dem ich jetzt lebe. Ich möchte auch keine Poly-Beziehung und ich möchte auch nicht noch dies oder jenes ausprobieren mit irgendjemandem. Das kann einfach wegbleiben. Und was man wissen sollte, wenn man mir schreibt, es kann durchaus auch dauern, bis ich mal antworte.
Okay, dann bleibt mir nur noch ein bisschen Social-Media-Krams hier von mir zu geben. Das heißt, wie üblich, man findet diesen Podcast bei FatLife in dem Profil Kunst und Vernunft. Ohne der. Oder auf der Homepage kunstderunvernunft.de, da gibt es dann eben alle aktuellen Folgen, die letzten Folgen und was da nicht alles ist. Und ihr merkt, ich habe jetzt langsam keinen Bock mehr, meine Ohren sind so heiß vom Mikrofon und von den Kopfhörern. Ich glaube, den Rest, den hört ihr euch einfach aus den letzten Folgen an, wie man den Podcast erreichen kann und wo man ihn finden kann. Und ja, dann ist alles gut. Liebe Alesa, vielen, 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 vielen Dank, dass du hier warst und auch an deinen Subi, auch wenn es nichts sagen wird, aber toll, dass ich dich ein bisschen ausfragen dürfte.
Vielen Dank, dass du mir zugehört hast.
Ja, nicht nur ich, sondern hoffentlich noch ein paar mehr Menschen. Ja, ich hoffe, das ist aber auch eine kleine Inspiration und ich finde, das ist eben auch ein bisschen mehr als nur die Femdom, wie sie im Buche steht, sondern auch eine menschliche Seite, die wir heute hier einfach hatten. Und das finde ich einfach sehr schön.
Danke.
Und liebe Hörer, wenn es euch gefallen hat, schreibt, bewertet das Ding und was man auch immer sonst so tut. Vielen lieben Dank. Wir wünschen euch eine gute Nacht, realistischerweise. Macht's gut. Tschüss.
Tschüss.